Willkommen in Fechners Universum. Der Podcast zur Entfaltung deiner Persönlichkeit, deiner Präsenz und deines Potenzials.
Hallo ihr Lieben in nah und fern, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Auf ein Wort hier in meinem Universum. Ich bin Sven Fechner und ich habe heute einen sehr spannenden Gast hier, auf den ich mich schon seit längerer Zeit freue. Ein Chamäleon, den ich über mein Berufsumfeld wahrnehme, mitkriege. Wir haben ein paar Mal miteinander gesprochen, wir kennen uns noch nicht wirklich und deswegen finde ich das ganz toll, dass wir heute hier eine Stunde Zeit haben, um miteinander zu quatschen, um uns besser kennenzulernen. Arthur Weimann ist heute hier, auch bekannt als Miss Anabolica.
Anabolica, bitte korrekt aussprechen, Sven.
Ihr Lieben, ich bin ein bisschen überfordert, weil ich habe so viele Fragen und so viele Fragezeichen, wenn ich meinen Kollegen hier, meine Kollegin gegenüber sehe. Heute ist, ich glaube, Arthur ist heute hier, ne?
Ja, heute ist Arthur hier. Aber Anna ist auch immer da. Ja. Zuckerschneckchen, ich bin die Miss CSD 2017 von Berlin. So weit hättest du recherchieren
Schatzi,
können.
Schatzi, das wäre meine erste Frage gewesen,
mich um gleich auszusprechen. Naja.
Anabolica.
Anabolica.
Oder Anabolica.
Anabolica.
Was für ein geiler Drag-Name.
Danke.
Schatzi, als allererstes erstmal herzlich willkommen. Schön, dass du hier bist. Wir haben Sonne hier draußen. Wir haben sehr schön in meinem Elfenbeinturm.
Und bestes Wetter zum Frauenkampftag. Ja. Liebe Grüße an alle Frauen und MännerInnen.
Ja, dem schließe ich mich an. Schätzchen, wie wird man Miss CSD 2017?
Also, ich hatte damals den Wunsch, ich bin ja gelernte Musical-Darstellerin, mal wieder auf der Bühne so richtig schön mit Fallhöhe singen zu müssen. Und deshalb habe ich mich beworben, weil das ist ein Talent- und Politikwettbewerb gewesen. Er fand 2018 das letzte Mal statt. Gabi Tupper ist die letzte Miss CSD geworden. Danach hatten Margot Schlönske und die Leute, die das organisiert haben, keinen Bock mehr darauf. Mhm. Ich würde sagen, das Beste kam zuvorletzt, nämlich ich. Ich habe da gewonnen, einerseits, weil ich die Leute mit meinen Talenten überzeugt habe, die Aussehen und Talent und Fertigkeit hermachen, aber ich denke auch durchaus durch meine Schlagfertigkeit und mein politisches Interesse und meine politische Engagedheit, möchte ich jetzt sagen, weil mir das deutsche Wort nicht einfällt, mein politisches Engagement. Ich habe mich damals mit dem Thema, damals waren Konzentrationslager für Schwule in Tschetschenien. Es wird direkt heftig und tiefgreifend. Trigger Warning. Es wird nur noch schlimmer von hier aus. Fühlt euch gewarnt.
Geht's bergab. Na? Wie die gute Hildegard gesungen.
Jedenfalls, damals wurden diese Internierungslager in Tschetschenien bekannt und ich kannte bereits den LGBTQ+-Verein Quartira. Mit dem ich auch quasi zusammen ins Feld gezogen bin und habe genau das zu meinem politischen Thema gemacht, neben vielen anderen Themen, die auch, man kann jetzt nicht mal sagen, dass Tschetschenien irrelevant für Berlin ist, weil Tschetschenen machen eine große Diaspora außerhalb Tschetscheniens in Berlin aus. Ich kenne da auch einige und dementsprechend ist das Thema damals brandaktuell gewesen und ist es auch heute noch. Und ich habe die Leute überzeugt mit meinem Können. Kay in den Staub geschickt, wo sie hingehört, genauso wie Gabi Tupper und den Rest der Konkurrenz. In dem Jahr. Ich habe noch auf Video, wie sich das Gesicht von Kay verändert, als sie hört, dass ich Siegerin werde und nicht sie, weil sie sehr selbstsicher war. Das Gesicht verzieht sich von...
Das seht ihr jetzt nicht. Es ist ein leicht wurzelverzogenes Nasenlächeln bis ins Frustrierte.
Ja, das gibt es auf YouTube zu sehen. Ich sehe es mir immer wieder gerne an, wenn ich mich an mich selbst erinnern muss.
Wo fange ich an? Es gibt so viele spannende Sachen über dich zu erzählen. Tschetschenien, Osteuropa, Russland. Du bist Russlanddeutscher.
Richtig.
Du lebst seit Jahren, eigentlich seit deiner frühen Kindheit, mit zwei oder drei sind deine Eltern aufgrund dieses damaligen Gesetzes, was Russlanddeutsche betrifft,
diese
die konnten sie einwandern, beziehungsweise aus Russland auswandern, nach Deutschland kommen. Und da bist du als ganz, ganz kleines Kind mit deinen Eltern hier nach Deutschland gekommen.
Sven, erstmal einen großen Applaus für dich. Du, im Gegensatz zu 90% aller deutschen Journalisten, die ausgebildet sind, hast es hinbekommen, richtig die Begrifflichkeit zu sagen, ich bin Russlanddeutscher, ich bin nicht Deutschrusse und ich bin auch nicht, ich sage das zwar oft gern, dass ich Russe bin, weil ich eher ungern sage, dass ich Deutscher bin aus migrantischer Wut, aber korrekt ist die Bezeichnung Russlanddeutscher. Ich bin durch meinen Vater, der Paragraf ist glaube ich Paragraf 7 oder 9, als Abkömmling eines berechtigten Russlanddeutschen nach Deutschland gekommen, so wie meine Mutter auch. Meine Mutter ist Biorussin. Und ich bin mit 3 nach Deutschland gekommen. Ich bin in Tomsk, das ist in Sibirien, so eine 120.000 Leute Stadt. Ich würde es jetzt einfach mal vergleichen mit Siegen in NRW.
Aber nicht von der Temperatur her.
Nee, die Temperatur in Siegen ist besser, auch wenn es sonst nichts ist. Es gibt nichts Schlimmeres auf der Welt als verlieren, außer Siegen.
Ich komme ja aus Seesen. Da hieß es dann in Seesen verwesen.
Unsere Sprüche, unsere Heimatsprüche, das sind die besten.
Sorry, wenn ich so scheiße, aber ich glaube, mit dir kann ich so quatschen.
Ja, natürlich.
Tomsk, da hast du keine Erinnerung dran. Aber deine Familie lebt da noch?
Nein.
Oder deine
Nein, niemand lebt da mehr. Also ich habe noch Verwandte in Moskau. Ich habe noch die. Ja, natürlich. Meine Mutter ist ja, wie ich gerade sagte, Biorussin.
Ja.
Das heißt, ich habe die gesamte Verwandtschaft russischerseits noch in Russland. Mhm. Meine Mutter ist als einzige durch die Ehe hierhin gekommen und dann haben die sich sehr schnell scheiden lassen. Was auch richtig und gut so war. Mhm. Ich habe noch meine Baba, also meine russische Großmutter da. Ich unterscheide da zwischen meiner deutschen und meiner russischen und dann gibt es noch eine Stiefoma. Aber meine Baba ist noch da. Mhm. Ich habe noch diverse Cousins und Cousinen da. Auch Tanten und Onkel und andere Anverwandte, die ich zum Großteil nicht mal kenne. Mhm. Aber der russische Teil ist noch komplett in Russland und verteilt sich zwischen Moskau und Ulyanovsk. Ulyanovsk, das ist die Geburtsstadt von Lenin, für die Hörenden, die es noch nicht wussten. Lenin ist ein Künstlername, genauso wie Stalin auch. Lenin heißt mit echtem Geburtsnamen Ulyanov und Stalin Dschugaschwili.
Ah, siehst du, das wusste ich nicht.
Das wissen viele nicht, deshalb sage ich es ja.
Na gut, ich habe jetzt hier natürlich jemanden, der sich in beiden Ländern auskennt und das ist wahrscheinlich auch, da kommen wir später vielleicht ein bisschen zu der aktuellen Situation.
Gott, ne?
Oder müssen wir vielleicht auch nicht, aber das ist wahrscheinlich...
Wir können äußerst gerne. Schatz, Sven, du hast einen Slawisten vor dir sehen, vor dir sitzen.
Ich will aber auch nicht
aus
irgendwie...
Aus Prinzip erzähle ich alles, was du an Fragen dazu hast.
Okay.
Das erspart mir ja auch Arbeit.
Aber lass uns mal erstmal bei deinem Ankommen, ich würde gerne ein bisschen chronologisch vorgehen, um auch dich kennenzulernen und dich auszufragen, ne, weil wir haben uns im Studio ab und zu mal sind wir uns über den Weg gelaufen, wir haben noch gar nicht groß zusammen gearbeitet, aber ich dachte immer so, der Arthur ist, ich dachte immer erst so, okay, das ist ein Freak, aber geil, ich mag ja Freaks, ich mag ja Leute, die aus der Norm tanzen, ne? Ich traue mich das ja viel zu wenig, das passiert jetzt immer mehr, weil ich immer dachte, ich muss mich anpassen, um irgendwie dazuzugehören. Anderes Thema, haben wir gestern auch kurz drüber gequatscht, kommen wir vielleicht nachher noch
zu. Das habe ich in der Schule bereits hinter
mir
gelassen.
Ja, ich auch, aber ich komme doch nochmal aus einer anderen Generation, du bist 20
Jahre
jünger.
Ich weiß.
Du bist hierher gekommen, das heißt, du konntest kein Deutsch oder ein bisschen durch deinen Vater.
Nee, ich konnte gar kein Deutsch, aber ich war auch 3.
Ja gut, aber da hast du zumindest die russische Sprache schon mal kennengelernt.
Mit Sicherheit.
Ne? Und hast du eine Erinnerung daran? Du bist auf dem Land dann. Ihr seid hier aufs Land gezogen.
Wir sind in Schönenberg bei Ruppichteroth angekommen. Wobei ich letztens...
Das ist im
dunkelsten Wald von NRW. In der Nähe ist Siegburg. Das sagt den meisten Leuten etwas. Ja, dann google it. Jedenfalls meine erste Erinnerung ist, wie wir in diesem quasi Zweitunterkunftslager in Schönenberg ankommen. Ich habe neulich, weil ich mich ja auch mit steigendem Alter immer mehr mit meiner eigenen Familiengeschichte und auch meiner persönlichen Geschichte auseinandersetze, insbesondere mit dieser russlanddeutschen Migrationsgeschichte, habe ich meine Mutter neulich gefragt, so, eigentlich mussten wir ja damals in so einem Auffanglager ankommen, wie das üblich war für Russlanddeutsche, und sind wir das auch? Und sie so, ja, wir waren irgendwo in Hamm. Oder vielleicht war es auch irgendeine andere Stadt. Friedberg ist ganz bekannt.
Friedberg
ja. Für ja. Russlanddeutsche, aber da gab es mehrere. Daran habe ich zum Beispiel gar keine Erinnerung.
Ja.
Ich habe noch ein paar ganz, ganz fragmentarische Erinnerungen an Russland. Irgendwas über unseren Bauernhof, den wir da hatten. Mhm. In so einem auch kleinen Kaff, würde man auf Deutsch sagen, Kislavka bei Tomsk. Auf meinem deutschen Pass steht sogar Kislavka. Meine Mutter hat dazu gesagt, wenn du in Kislavka geboren wärst, dann wärst du in irgendeinem Feld zur Welt gekommen. Du kommst aus Tomsk. Aber das musst du deutschen Behörden halt auch erstmal klar machen. Und die Zeit hast du als russlanddeutscher Elternteil bei der Migration nicht gehabt und hast du auch heute nicht. Mhm. Wir wissen ja alle, wie die deutschen Beamten sind. Anstrengend. Na?
Kein Kommentar.
Ja, ganz genau. Und ansonsten, meine ersten Erinnerungen finden halt wirklich in Schönenberg statt, wie ich mit meinem Vater in den Kölner Zoo fahre, wie ich von meiner Cousine den ersten Granatapfel bekomme und ein Stofftier und so weiter und so fort. Also meine Erinnerungen fangen wirklich realistisch gesagt in Deutschland an. Und da du auf die deutsche Sprache zu sprechen gekommen warst, meine erste Erinnerung an die deutsche Sprache findet in dem Kindergarten in Ruppichteroth unterm Regenbogen, heißt der, glaube ich, heutzutage. Der katholische. Na, Ruppichteroth represent. Meine erste Erinnerung an die deutsche Sprache ist, wie ich da stehe und mit Lego spiele und versuche, ein Rohr zu bauen. Heutzutage weiß ich, dass das Wort Rohr heißt. Auf Russisch heißt das Wort Truba. Und deshalb, irgendwo werde ich es aufgeschnappt haben, habe ich irgendeinem anderen Kind so gezeigt, eine Tube. Und das waren die ersten deutschen Worte, die in meiner Erinnerung vorhanden sind. Mhm. Das war natürlich falsch, es war keine Tube, es war ein Rohr und ein schlecht gebautes, wenn ich mich richtig erinnere. Und der Junge hat mich sehr irritiert angeguckt, aber naja, Sprachen lernen ist ein langer Prozess, durch den man auch das Tal der Fehler durchwandern muss.
Ja, das stimmt. Aber da hattest du keine Probleme mit. Du bist ganz sprachgewandt. Ja klar, ich meine, du bist ja mittlerweile auch,
Sven,
arbeitest
mit
Sprache.
Sven, wenn du mit 3 Jahren nach Deutschland kommst, da ist, ich habe ja auch Sprachbildung studiert, ne? Hm. Da ist quasi, ich bin genau, das habe ich wissenschaftlich ergründet in diesem Seminar, das ich dazu hatte, ich bin genau an der Grenze gekommen, wo man quasi einen doppelten Erstspracherwerb, das ist jetzt Sprachbildungslingo, wo man quasi doppelten Erstspracherwerb noch aus wissenschaftlicher Definition bekommen kann, und ich bin genau da am Ende gekommen. Dementsprechend sind Deutsch und Russisch meine Muttersprachen.
Ja, das ist eigentlich ganz geil, ne?
Ja, richtig.
Du kannst beides.
Ja.
Fließend.
Ja.
Ja.
Ich kann auch Code switchen mitten im Satz 3000 Mal und es macht mir nichts aus. Ich mache das den ganzen Tag ständig.
Ja. Ja, was ich schön finde, was mir jetzt gerade einfällt, dass du eben das nicht versuchst, du könntest ja auch, weißt du, um besser hier dich zu assimilieren, dazu zu gehören in diesem Land, das einfach komplett ignorieren und deine Vergangenheit sozusagen brach liegen lassen. Aber dann kommst du auf die Idee, da bist du aber schon relativ alt, hast du diese Anabolik, diese Figur Anabolika, hast du die vorher schon kreiert gehabt oder für dieses Event? Hast du gedacht, du hast Bock da jetzt irgendwie das mal auszuprobieren?
Um Gottes Willen, weißt du, wie viel ich davor schon in meiner Drag-Karriere gerissen hatte?
Ich weiß nur, dass du Go-Go-Dancing gemacht hast als junger Mann.
Ja, seit ich 18 bin, und ich mache es immer noch. Ich habe in 2 Wochen den nächsten Termin in Potsdam. Na?
Okay.
Ja. Ich habe diese Figur angelegt mit ungefähr 18 Jahren, weil ich hatte einerseits Bock auf Travestie, weil ich halt aus der Nähe von Köln komme.
Ja.
Das werden die Kölner verstehen, Karneval ja. und so.
Ja, bitte schön.
Ja, ja, ne? Wir sind alle Jecken. und
guck mal, dass du ein bisschen am Mikro bleibst, ja?
So, ja, ja, dabei, ja, ja, ja.
Super, danke dir.
Jedenfalls, ich habe diese Figur ungefähr mit 18, 20 entwickelt, aus dreierlei Gründen. Erstens bin ich ja eher schlank, während die meisten Go-Go-Dancer sehr, sehr breit sind. Man spricht von sogenannten Muskelkanten. Das heißt, ich wollte einerseits Drag machen.
Ja.
Dann wollte ich mir aber auch die Option freihalten, weiterhin als Go-Go-Dancer zu arbeiten, weil ich damals sehr viel ins Fitnessstudio gegangen bin, um das halt irgendwie aufzuarbeiten.
Ja, und heute nicht mehr.
Heute, das kommt so sporadisch.
Du bist schon fit.
Ja, aber ich habe auch eine Musical-Ausbildung gemacht. Also wenn du eine Musical-Ausbildung gemacht hast, dann ist Sport dein Leben. Ballett ist Hardcore genauso wie Jazz.
Ja.
Und der dritte Grund ist, ich habe irgendwie Gründe durcheinander gebracht. Jedenfalls ein weiterer Grund ist, ich wollte halt einen russisch klingenden Charakter, damit ich diesen russischsprachigen Hintergrund auch mit einbinden kann in die Figur. Also quasi Rollenbildung schon vor der Schauspielausbildung, ne? Intuitiv gemacht. Und Anna Bolika, das könnte eine Russin sein. Da gibt es eine ganze Background-Lore zu. Dafür haben wir hier nicht die Zeit. Und der wichtigste Grund war auch, das war so eine Klatsche an die ganzen Muskelkanten, die gar nichts können, außer halt ihre Sixpacks und Muskeltitten ins Licht halten und sich null bewegen können. Ne?
Aber Schatzi, vielen in der Community reicht das aber auch schon.
Ich weiß.
Als Go-Go-Dancer.
Ich weiß.
Aber da stichst du natürlich, kann ich mir vorstellen, hast du dann damals schon rausgestochen. Hast du dann auch gleich angefangen mit diesen abgespaceden Kostümen und mit diesem ja doch eher krassen Fetisch-Look, den Anabolika ja trägt? Oder hast du dich da langsam rangetastet? Wie war das überhaupt? Mit 18 hast du das gemacht. Das heißt, du musst ja mit 14, 15, 16 dir schon relativ klar gewesen sein, dass dein Leben jetzt nicht heteronormativ verläuft. Oder war das sowas wie diese Figur, sowas wie eine Befreiung auch deiner sexuellen Identität?
Nee. Anabolika ist sehr asexuell. Sie fickt alle mit ihrer Seele, das ist ihr völlig genug. Der Rest, hallo, sei mal 6 Stunden am Stück getackt, da vergeht ja auch jede Lust auf Sex.
6 Stunden was?
Getackt.
Getackt, was heißt das?
Das heißt, die Leute, die RuPaul's Drag Race gucken, wissen das, Sven.
Ja, aber das ist ja nur, ich hab eine wirklich...
Bildungslücke. Das heißt, man hat sich den Schwanz zwischen den Beinen in diesen natürlichen Höhlen, wo die Eier einst verblieben sind, als man noch vorpubertär war.
Da reingedrückt.
Ja, und auch abgeklebt, damit die nicht rausrutschen, damit man eine schöne, flache Pussy hat.
Ja.
Ja. Ja, dieses Outfit ist halt körpereng. Ich möchte halt nicht mit so einem Camel-Toe da rumlaufen. Ich habe Ansprüche an meine Optik.
Ja.
Ne?
Ja.
Aber das hat halt auch zur Folge, dass du 6 Stunden lang nicht auf Klo gehen kannst, nicht wirklich trinken kannst, weil dann musst du auf Klo gehen. Und es ist auch furchtbar unbequem in bestimmten Positionen des Sitzens. Deshalb stehst du lieber die ganze Zeit. Und auf Sex hast du da auch keine Lust.
Ja, na gut, bist du ja eh wahrscheinlich meistens in einem Arbeitsumfeld, oder?
Abgesehen davon, es ist ein Job, ich bin da professionell unterwegs und dann habe ich gar keine Intention, mit den Kunden irgendwas anzufangen, mit den Gästen, meine ich. Na, weil ich bin als professioneller Künstler hier, ich habe einen Ruf zu verlieren. Mit dir kann ich mich nach dem Event noch beschäftigen.
Ja. Ist übrigens gute Einstellung. Also ich sage immer, don't fuck the factory.
Ja, eben. Das, du hattest aber eigentlich eine andere Frage, ne?
Was? Nee, ich hab die andere Frage, ob du ich hatte diese Frage gestellt, ob du mit dem Entdecken dieser Figur auch sozusagen dir deiner, ich frage aus dem Grunde, weil ich natürlich in den 80ern Teenager war und ich eigentlich mit 14, 15 wusste, wo bei mir der Hase langläuft, nämlich irgendwie, dass ich auf Männer stehe. Ja, musste das aber, weil ich auf dem Land gelebt habe und es wirklich eine andere Zeit war. Ja, der erste schwule Kuss im deutschen Fernsehen war 91. Carsten Flöter küsst seinen neuen Freund. Es war ein Riesenskandal. Die wollten die Lindenstraße einstellen. Und ich habe 5 Jahre gebraucht, um sozusagen mich so innerlich so mutig zu fühlen, dass ich dazu stehen konnte und das auch sozusagen öffentlich und offen leben konnte. Ich habe die ersten Jahre meiner sexuellen Erfahrungen ein Doppelleben geführt, wo niemand was von wusste. Ja, was mich auch, also was mich lange, lange beschäftigt hat und auch lange irgendwie meine Sexualität halt auch gestört hat, ne? Weil ich meine, wenn du deine ersten Erfahrungen machst und quasi alles heimlich machst, entstehen da ganz, ganz destruktive Verhaltensmechanismen. Ne? Deswegen bin ich jetzt so neugierig, du bist ja genau 20 Jahre jünger als ich, wie das in deiner Zeit war. Also so 2000er bist du dann so langsam, bist du dann in die 2000er, 2002, 2004, 2005, bist du dann so in die Pubertät gekommen. War das normaler damals? War das entspannt?
Sven, ich komme auch vom Dorf, also nein.
Ja, aber ich frage mich,
deswegen. Ja, ja, wissen, wie, und ich finde die Frage auch mega relevant, ja. Man muss auch festhalten, auch heute noch müssen leider Gottes junge, schwule Jungs bzw. Männer genau das immer noch durchmachen. Das kommt dann vielleicht auf den soziokulturellen und auch migrantischen Hintergrund an. Mhm. Aber das betrifft Deutsche genauso wie migrantische Kinder in vielen Kontexten. Ich komme vom Land, bei mir war das damals genauso, wie du das gerade beschreibst. Mhm. Aber gleichzeitig komme ich halt aus der Provinz vor Köln. Das heißt, Travestie an Karneval, völlig legitim.
Ja. Und sogar gewünscht.
Ja, eben, sogar gewünscht. Alle fanden es geil, als ich mit 14 als Nutte Svetlana in der Schule war. Na, ja, ja, mein, die, ne, die quasi der Präkursor zu Anabolika, yeah, hieß Svetlana Sweetheart.
Ja.
Fand ich dann ein bisschen, ja, zu problematisch, weil meine Mutter halt auch Svetlana heißt.
Ist ein bisschen zu süß für deinen Typ, finde ich. Also,
ja, eben. Ne?
Ich finde es gerade so geil, dass die so provokant ist.
Eben, ich habe den Charakter weiterentwickelt, aber ich war quasi, soweit ich mich erinnern kann, seit der zweiten Klasse quasi jedes zweite Jahr irgendeine Form von Travestie an Karneval. Aha. Zuerst Lara Croft in der zweiten Klasse, in der vierten Klasse weiß ich nicht mehr, in der sechsten Klasse war ich eine russische Babuschka, also eine russische Omi, und dann mit 14 eine Nutte und mit 16 auch nochmal eine Nutte und mit 18 dann quasi Anabolika, die Höllenhure der Verdammnis ist. ja, also um deine Frage aber zu beantworten, also ja.
Sorry, wenn das so intim ist, aber
nee, überhaupt nicht.
Aber wir haben vorher gesagt, Sven, wir sprechen über alles.
Sven, ich habe darüber schon Zeitungsinterviews an die Taz gegeben.
Okay. Das habe ich übrigens gelesen, das hat mir gut gefallen.
Dankeschön. Na, also ich habe mit 16 ungefähr mein richtiges Coming-out gehabt, weil, und jetzt kommt es wieder, ich war so richtig hart besoffen. Na, so besoffen, dass du dich nicht mal daran erinnerst, wie besoffen du warst und dir Freunde im Nachhinein erzählen müssen, was du alles verbrochen hast. Und dann hat mir meine gute lesbische Freundin, die Suse, gesagt, Arthur, du hast uns übrigens im besoffenen Kopf gesagt, dass du bisexuell bist. Und abgesehen davon hast du mir auch gesagt, so Suse, wenn ich dich einmal ficken würde, dann wärst du nicht mehr lesbisch. Ich musste mir sehr verkneifen, dir eine reinzuhauen. Suse ist so eine richtig geile Tausendfüßlerin, sagt man bei uns zu Hause. Eine Kampflesbe im geläufigen Deutsch. Mhm. Na, wenn sie gewollt hätte, sie hätte nur einmal so machen müssen, da wäre ich weg gewesen. Aber danach habe ich mir gedacht, so Arthur, wenn du das im besoffenen Kopf sagst, dann muss da irgendwas dran sein, zumal du diese Gedanken ja auch schon länger vorher hattest. Ne? Mhm. Beschäftige dich mal damit. Und dann habe ich so zwischen, ja, 16 und 20 ungefähr diesen Prozess durchgemacht der Akzeptanz der eigenen Homosexualität, weil es hat mit Bisexualität angefangen, die ich auch nicht verwerfen würde, mhm, die aber dennoch eine Phase war bei mir, mhm, im Großen und Ganzen. Also heutzutage würde ich mich bestenfalls noch als 90 zu 10 auf der Kinsey-Scale, mhm, sehen. Mhm. Das ist hoffentlich allen ein Begriff. Falls nicht, googelt es. Und das kam dann mit einem sukzessiven Outing zuerst im Freundeskreis, wo es schön ungefährlich ist, weil entweder seid ihr meine Freunde und ich bin danach immer noch mit euch befreundet oder eben nicht. Na? Dann als erstes bei meiner Mutter. Ich bin ein Scheidungskind und ich wohne bei meiner Mutter und ich habe sie auch für harmloser gehalten. Na? Im Notfall kann ich mich wehren. Das muss man leider so problematisch sagen.
Hat deine Mutter das gut nehmen können oder fiel ihr das schwer?
Jein, jein. Zuerst dachte sie, ich verarsche sie und will Aufmerksamkeit, aber mittlerweile ist sie halt eine richtig starke Queer-Aktivistin.
Ach wirklich?
Ja, absolut. Absolut. Sie hat auch meinen Ex-Freund kennengelernt und alles, ohne Probleme. Ne? Also das war ein langer Prozess, aber meine Mutter geht unterm Strich von allem, auch dem kulturellen Hintergrund ihrerseits, bestens damit um.
Und Hat sie dir den Rücken gestärkt oder hat sie immer gesagt, ah, du mach mal nicht so, dass dir nichts Schlimmes passiert?
Beides.
Auch in der Familie? Hat sie dir den Rücken gestärkt oder hat sie gesagt, nee, bring mal lieber deinen Freund nicht mit, weil was soll denn Onkel Otto denken oder so?
Es gab, nee, den Moment gab es niemals. Ich hatte meinen ersten Freund mit 27.
Achso, okay.
Da warst du schon lange und raus. Als ich, ja, aber trotzdem, sie hat gesagt, ich freue mich. Sie hat meinen Ex-Freund, die Beziehung ist mittlerweile auseinandergegangen, ist auch völlig okay so. Na, aber sie hat meinen Ex-Freund von Anfang an mit offenen Armen begrüßt. Die haben sich bestens verstanden, mitunter auf zu gruselige Weise. Und irgendwann war ich auch an dem Punkt so zu sagen, so, Moment, Schatz, Aşkım, mein Ex-Freund war Türke aus Istanbul. Das kommt auch nochmal dazu, zu diesem ganzen Familien-Clusterfuck. Irgendwann meinte ich nur so, Aşkım, du erinnerst mich zu sehr an meine Mutter. So, ja, die Beziehung ist auch nicht deswegen auseinandergegangen, aber ne, meine Mutter war direkt mit offenen Armen. Mein Vater ist damit ein bisschen oder auch viel, je nachdem, wie man es nehmen möchte, angestrengt damit umgegangen. Aber auch mein Vater meinte so, die erste Reaktion war, dass er den Löffel in den Kompott hat fallen lassen, den er gerade umgerührt hatte, als ich ihm gesagt habe, so, Papa, ich bin bisexuell. Ich habe es in einem ganz anderen Ton gesagt. Dann führte das immer weiter. So, mein Vater hatte sehr, ich glaube, das ist möglicherweise auch sehr väterlich, vor allem, dass mein Vater mich die ganze Zeit gefragt hat, wenn ich eine Frau irgendwie nur erwähnt habe, die eine Freundin oder eine Bekannte sein konnte, Arthur, wer ist diese Frau? Ist die gut? Magst du die? Na, also dieses süß. Verstohlene, bist du vielleicht doch noch irgendwie für Frauen zu gewinnen? Ja. Und so weiter, ne? Irgendwann habe ich ihm gesagt, so, Vater, ich habe die slawischste Göttin unter allen und ihren Ehemann in einen unheiligen Dreier verführt. Und sagen wir so, ich hatte nur wirklich Interesse an ihrem Ehemann und sie war so platonic pussy licking. Also Vater, begrabe bitte diese Hoffnungen endlich. Hoffnung. Ich bin genervt. Ja. Aber ich werde es dir, weil du mein Vater bist, immer wieder gerne erzählen, dass ich halt auf Männer stehe. Ja. Na, und mein Vater hat aber auch, als ich gesagt habe, so, ich möchte jetzt gerne meinen Freund vorstellen. Meine große Schwester hatte dieses Privileg bereits zweimal und ich möchte dieses Privileg jetzt auch nutzen. Mein Vater so, kein Problem, bring ihn mit. Das war ein sehr angestrengtes Familienessen, weil auch noch meine homophobe Tante und mein Onkel da waren. Nichtsdestotrotz hatte die Kernfamilie in begrenztem Rahmen ihre Probleme damit oder gar keine.
Ja, bei mir hieß es dann oft so, ja, nee, bring mal nicht zu irgendwelchen Familienfeiern. Oder meine Mutter hatte noch mal ein Restaurant eröffnet mit in späteren Jahren. Und da war Eröffnung und da hieß es dann, ah, vielleicht bringst du deinen Freund nicht mit, was sollen denn ne, die Verwandten sagen und sowas. Und da habe ich gesagt, so, ich komme gar nicht. Also so, ne, weil das war völlig immer richtig. Wieder, war immer wieder sehr verletzend. Und also ich zum Beispiel war so geschickt, also ich habe, als ich noch zu Hause gewohnt habe, als ich meiner Mutter erzählt habe an meinem 19. Geburtstag, dass ich, ne, habe ich gesagt, wir müssen abends mal sprechen und so. Dass wir dann abends da saßen und sie hat eine Flasche Sekt aufgemacht und sowas, wir haben ein bisschen was getrunken und dann sagte, ich muss dir was sagen und sie so, sag nichts, ich werde Oma. Und also so,
das
so
werden wir sehen.
Da habe ich so, so überzeugend offensichtlich ein Doppelleben geführt, dass sie, die ist aus allen Wolken gefallen. Und sie hat zwar immer betont, dass es ihr irgendwie ne, nichts ausmacht oder so, aber ich glaube schon, dass sie das, weil also ich komme aus einer Familie, wo die Nachbarn irgendwie schlecht denken könnten oder wo es irgendwie schwierig werden könnte, das ist tabu, das soll man eigentlich nicht, ne? Und aus so einer Konstellation komme ich, ne? Deswegen finde ich das aber ganz geil, dass deine Eltern, zumindest die Kernfamilie, das nie sozusagen an dir grundsätzlich in Frage gestellt haben oder
Sven,
dich deswegen
verstoßen
haben.
Ich habe jetzt einen langwierigen Prozess von über 10 Jahren sehr zusammengefasst, damit wir hier auch nicht das Format sprengen.
Ja.
Also das war ein wirklich langer Prozess, der auch viele Hürden für alle mit sich einbezog, inklusive dieses, erzähl das auf keinen Fall deinen Cousins, erzähl das auf gar keinen Fall der Oma, weil die könnte einen Herzinfarkt bekommen, willst du dessen schuldig sein? Ja. Und so weiter und so fort. Also das, was ich jetzt erzählt habe, war quasi das Ende oder ist ja auch noch immer ein fortwährender Prozess. Ja. Also meine Mutter rechnet auch heute noch mit Enkeln und ich rechne auch mit Kindern und hatte sie mit meinem Ex-Freund bereits geplant. Aber ja gut, du kannst die Liebe nicht zwingen. Wenn die Liebe flöten geht, ja, dann musst du dir andere Wege suchen, ja, um diesen Plan in Erfüllung zu bringen, ja, die es ja auch heutzutage glücklicherweise gibt, weil wir leben, ey, ich habe die Demonstration zur Eröffnung der Ehe als Anaboliker selbst mit angeführt, ja, vor dem Bundestag, ja, beziehungsweise vor dem Kanzleramt.
Ja, danke dafür. Na? Mein Mann und ich sind jetzt mittlerweile auch wirklich gesetzlich.
Ja, herzlichen Glückwunsch. Und wir haben lange und breit dafür gekämpft in Deutschland. Das heißt nicht, dass es irgendwie einfach so gekommen ist.
Hm. Weil du gerade von deiner Großmutter gesprochen hast. Meine Oma war ganz süß. Väterlicherseits, habe ich sehr, sehr geliebt. Die war sehr, sehr liebevoll immer zu uns. Ne? Ich habe da so ein bisschen sozusagen die Nestwärme bekommen, die ich oft vermisst habe in meiner Kindheit und Jugend. Und da fiel es mir lange ganz schwer, ihr das zu sagen. Und irgendwann, ich habe es mich nicht getraut, irgendwann mit Mitte 20 oder Anfang 20, als ich danach auf der Schauspielschule war, habe ich ihr dann mal einen Brief geschrieben. Mhm. Ne? Und ich habe wirklich gedacht, okay, und jetzt werde ich verstoßen.
Ah, damals gab es noch keine E-Mail, ne?
Null.
Okay, Mitte ja, das ist wichtig
Mitte
zu sagen.
Mitte der 90er. Ja, ja, gut. Ja, stimmt.
Ja.
Stimmt, ich bin noch komplett, da ging das gerade mit Computern so los, ne? Ja. Also dass das im Alltag war. Nee, null. Ich habe ihr einen Brief geschrieben und habe echt Schiss gehabt. Ne? Und dann hat sie mir zurückgeschrieben, das werde ich bis heute, es rührt mich richtig, wo sie wirklich ganz aufrichtig dann schrieb, dass ihr das total egal ist, dass sie mich liebt, so wie ich bin. Und dass das für sie überhaupt kein Thema ist. Ich musste sie einmal nochmal wirklich richtig konfrontieren. 2007 habe ich in einem Film mitgespielt, ARD-Film mit Klaus J. Behrendt und mit Tom Schilling und so. Und er hat die Hauptrolle gespielt, dieser Tatortkommissar, ne?
dieser eine von 10.000.
So ein Doppelleben führt. Der Kölner Tatort, also ne, mit dem Ball auf.
Sven, so deutsch bin ich einfach auch nicht.
Ja, ist egal. Ist ja egal. Auf jeden Fall hat er dort sozusagen einen Familienvater gespielt, der ein Doppelleben führt. Und ich war sozusagen seine Fickbekanntschaft aus der Lederbar. Ja,
ich glaube, das habe ich in der Zeitung gelesen.
Ja, so. Und das war in der Bild-Zeitung. Die haben mich einen Tag vorher angerufen, haben gefragt, irgendwie dürfen wir sie interviewen. Und ich dachte so, ja komm. Ne? Ich meine, ich gehe ja da auch nicht heimlich mit um. Da war ich ja schon Mitte 30. Und dann stand halt am nächsten Tag wirklich ein sehr, sehr verzerrter Artikel in der Bild-Zeitung, sehr aufgemacht. Heißer Männer, Sex in der ARD, Klaus Behrendt packt sich allen Schwulen, in Klammern Sven Fechner, weißt du so. Und dachte so, okay, jetzt habe ich hier mein Zwangsouting in der Öffentlichkeit. Und ich weiß, dass meine Oma jeden Tag die Bild-Zeitung gelesen hat. Oh Gott, und sie hat es nie thematisiert. Und zwar in einem ganz kleinen Ort, in einem ganz kleinen Dorf. Und ich habe gedacht so, oh, scheiße, weil die wissen natürlich, also das Dorf, die Leute dort wissen, dass ich ihr Enkel bin. Ne? Und das habe ich nie geschafft, sie da quasi um Entschuldigung auch zu bitten. Dass sie hat wahrscheinlich da wirklich, die Leute werden sie auch angesprochen haben oder vielleicht auch nicht oder so. Auf jeden Fall war das eine blöde Situation, aber konnte ich ihr auch nicht ersparen. Also Gott habe sie selig. Aber weil du gerade das mit deiner Oma erzählt hast, finde ich ganz bezaubernd. So, du hast eine Musicalschule gemacht. Wir springen mal ein bisschen, ne? Weil die Zeit rast und da war ja überhaupt gar kein Thema mehr irgendwie, ne? Weil ich glaube, gerade Musical, Theater, Ballett, also da mischt sich alles. Da ist hetero, homo, bi, alles. Da konntest du dich ausleben.
Du hast keine Musical-Ausbildung gemacht, oder?
Eine Schauspielausbildung gemacht.
Ja, ich weiß nicht, wie es im festen, in Anführungszeichen festen Schauspielhandwerk ist, weil da sind ja auch viele Musical-Aspekte. Aber im Musical haben wir so die Faustregel, 90% der Musical-Darsteller, die männlichen Geschlechts sind oder sich männlich identifizieren, sind schwul. Punkt. Die 10 restlichen Prozent sind Mega-Fuckboys, die irgendwie in einer komplizierten Pentette Beziehungen mit dem Cast sind. Irgendwie so, ist die Faustregel. ich hatte da schon gewaltige Probleme an der Musicalschule, aber nicht, weil ich schwul war, sondern weil ich so selbstbewusst war. Also mir haben da wirklich Mitschülerinnen gesagt, Arthur, warum guckst du dich so selbstbewusst und selbstverliebt im Spiegel an im Tanzkurs? Und ich dachte nur so, Warum nicht? Willst du mich verarschen? Girl, wir sind im Tanzkurs. Natürlich gehe ich in die erste Reihe, damit ich mich selbst besser sehen kann. Und wenn ich mich hier irgendwie unwohl fühle beim Tanzen, was unser Beruf werden soll, dann bin ich hier irgendwie falsch, ne? Und die hatten Probleme damit, dass ich die ganze Zeit prachtvoll als irgendwie so exaltiertes Wort, das mir gefällt, um mich selbst zu belustigen, ja, sage, und haben mich auch aufgrund dessen gemobbt und aus vielen anderen Gründen. Ich habe das 3 Jahre lang mit Höhen und Tiefen erduldet. Also ich möchte jetzt auch nicht sagen, dass ich mit meinen Mitschülerinnen die ganze Zeit nur irgendwelche Probleme und Mobbing hatte. Ne? Es ist auch anstrengend, als einziger Mann auf einer Musical-Privatschule, mhm, unter 50 Frauen zu sein. Ich weiß nicht, wie es bei dir war. Es war für mich sehr anstrengend. Ich war froh, als der einzige erste andere Mann kam, war ich so froh, dass ich nicht mehr alleine unter diesen ganzen Frauen bin. Again, es ist Frauenkampftag. Ladies, you do you. aber das war so schwierig für mich. Und ich habe nach der Ausbildung, habe ich einen Strich unter Hamburg gesetzt, bin da weggezogen. Ja. Und habe diese ganzen Mitschülerinnen vor allem, ne, ich bin ab und zu mit denen vielleicht noch in Gespräch. Ich habe letztes Jahr eine zufällig auf einem Tanzjob getroffen, wo die an der Garderobe saß, während ich halt einen geilen Job hatte im Ort. Und ich dachte nur so, oh, ja, ich freue mich so sehr für dich. Schön, dass ich dich damals hinter mir gelassen habe. Und das, so verfahre ich auch mit denen allen, ne?
Wo wir aber beim Thema sind, so kommst du mir vor. Sehr selbstbewusst, sehr souverän, sehr klar auch in deinem, dass du dich nicht minimierst oder einengst oder dich zurückhältst. Die Leute sehen dich ja jetzt nicht, aber du sitzt mir jetzt hier heute relativ dezent gekleidet gegenüber, ein bisschen Schmuck und Armbänder, aber du hast diese, zum Beispiel diese roten Kontaktlinsen heute drin, mit dieser weißen um die Pupille, dieses weiße, dieses helle
das
um die Pupille.
Das ist meine echte Iris.
Es ist abgefahren und so läufst du ja oft rum und ganz oft läufst du auch am Alltag aufgebrezelt rum. Das zeigt dir davon, dass es dir eigentlich scheißegal ist, was andere Leute über dich denken. Wo hast denn du das her? Dieses, weil du das eben auch angesprochen hast, schon in der Ausbildung, das war ja relativ früh wahrscheinlich. Mhm. Wie hast du dir das erarbeitet oder wo hast du das her, dieses dir selber wert zu sein und dich nicht einzuengen, nur damit andere Leute nicht von dir irritiert oder sogar sich provoziert fühlen?
Ich glaube, das sind einerseits gute Gene des Trotzes und der Sturheit, vor allem durch meine mütterliche Linie, aber auch einfach eine Erfahrung des Mobbings in der Schule, dann in der Musicalschule und auch in irgendwelchen anderen Kontexten, die gar nicht wert sind, genannt zu werden. Und ich habe in meinem Leben festgestellt einfach, ja, ich kann mich selbst reduzieren und höflich sein und peinlichst genau auf alles achten, was ich mache. Und die Leute werden trotzdem ein Problem mit mir haben. Na, also ich kann mich super assimilieren. Du hattest am Anfang gesagt, ich bin ein Chamäleon. Das stimmt.
Ja.
Ich bezeichne mich
selbst. Das meine ich aber sehr positiv.
Na, ich weiß. Ich bezeichne mich selbst als soziales Chamäleon. Wenn ich will, dann kann ich.
Ich glaube, das haben wir alle, also die nicht der Norm entsprechen, haben wir auf gewisse Weise zwangsweise gelernt.
Das ist ein Überlebensmechanismus.
Genau.
Aber wenn ich nicht muss und es keine negativen Konsequenzen für mich hat oder mich auch einfach nicht interessiert und ich mich selbst nicht langweilen will, dann mache ich genau das, was ich will. Und irgendwer wird sowieso irgendwas zu sagen haben.
Krass, da bin ich total anders. Ich habe Jahrzehnte damit vertrödelt, weil ich immer Angst hatte, was wohl die anderen sagen.
Ich habe
so viele Chancen vertan.
Ich habe das schon im Gymnasium gemacht. Ich hatte da Tage, wo ich dachte so, ich habe keine Lust, heute irgendwie mein dummes Deutschbuch mitzuschleppen, um zu warten, dass Herr Dreuf die doofe Maria dran nimmt, die sowieso nichts zu sagen hat, während ich mir da den Arm irgendwie dumm halte, ja, während ich was sagen möchte. Ich werde jetzt mein geilstes Gothic-Outfit anziehen zur Schule mit den geilen Gothic-Boots und den roten Kontaktlinsen. Und damals waren diese Emo-Haarschnitte. Ne? Ja, wir reden hier so von Ende der frühen 2000er.
Süß.
Ne? Die waren richtig in. Ich sah aus wie der schwule Xander in Dark aus Drawn Together, falls die Serie noch jemand kennt. Na, und ich bin dann so in die Schule gegangen, ich habe die Schulbücher alle zu Hause gelassen und habe dieses Outfit dann einfach gebracht. Also ich habe das quasi.
Aber du hattest Role Models. Du hattest quasi Vorbilder, die für dich in deiner Entwicklung als Jugendlicher quasi durch Medien und so, gab es Genderfluidität, gab es solche Geschichten?
Xander ist kein Vorbild. Xander ist eine Parodie von allem Möglichen und in einer Trash-Comedy-Cartoon-Serie.
Ach so. Nee, ich kenne die nicht, die Serie.
Ja, Sven, deshalb sage ich das. Also das ist jetzt kein wirkliches Vorbild, wie ich es mir damals gewünscht hätte. Aber ja, man kämpft um die Representation, die man kriegen kann. Und das Outfit entsprach auch nur zufälligerweise diesem Look.
Okay.
Meine Role Models wären dann eher so Buffy the Vampire Slayer gewesen.
Aber du hast von zu Hause nie mitbekommen, so dieses, hör auf dich so also anzuziehen oder sowas. Weil
doch,
das habe ich dauernd gehört.
Doch.
Hast du?
Ja, natürlich. Ich habe das trotzdem gemacht.
Ja.
Meine Mutter sagt mir auch heute noch so, Arthur, musst du dich wirklich so, ich habe so eine Djellaba, das ist ein marokkanisches Kaftan-Gewand, das ich gerne im Sommer anziehe, weil wie gesagt, ich bin Russin, mir wird sehr schnell warm und das, ne? Die Leute haben sich schon was gedacht bei der Entwicklung dieses Kleidungsstückes. Die Luftzirkulation ist super, man schwitzt vielleicht, aber nicht so sehr, man wird gut durchlüftet, wenn der Wind weht.
Ja.
Und meine Mutter sagt mir dazu, Arthur, muss das wirklich sein? Die Leute gucken schon. Und ich so, Mama, ja. Absolut ja. Die Leute werden mich schon nicht hier in aller Öffentlichkeit angreifen. Und wenn sie einfach gucken wollen, dann sollen sie doch.
Und wenn die Leute dich blöd anmachen, was du ja, also so wie ich das mitbekommen habe, das passiert dir ja das eine oder andere Mal, dass du irgendwie einen blöden Spruch kriegst oder auch Aggression erlebst. Gerade hier in Berlin im Alltag. Macht dir das Angst? Oder denkst du, okay, ich bin so stark, ich hau den einen auf die Fresse. Du hast da einen interessanten Ring, sehe ich gerade. Der tut bestimmt weh, wenn man den ins Gesicht kriegt.
Das denke ich mir auch. Er ist zum Glück nie in den Einsatz gekommen. Es handelt sich um einen Nashornring, den ich quasi am vordersten Fingerglied trage. Wenn man eine Faust ballt und damit zuschlägt, ist nicht die beste Sache für meinen eigenen Daumen.
Naja,
aber für den Kiefer, du wirst mehr leiden als ich, wenn ich treffe.
Ja.
Aber normalerweise ist es überhaupt nicht notwendig. Es kommt alle Jubeljahre mal vielleicht zu einem verbalen Übergriff vor. Ich bin in Berlin, glaube ich, in den 10 Jahren, die ich hier lebe, niemals in eine Handgreiflichkeit tatsächlich verwickelt worden.
Ach, das ist toll.
Also auch nicht hier in Berlin, wir sind ja gerade in Neukölln, wo die Leute sagen würden, oh Neukölln, hier würden wir das eher erwarten. Also ich wurde mit Sicherheit, ja doch, da gab es schon Handgreiflichkeiten, aber egal. Aber die fanden dann halt bei mir im Prenzlauer Berg statt.
Mhm.
Von allem zwischen irgendein migrantischer Status bis deutsche Rentnerin, die sagt, ich soll zurück in mein Dorf kehren, aus dem ich gekommen bin.
Mhm.
Na, also da gab es alle möglichen Sachen, aber das kann dir überall passieren und das ist kein Grund, dich einzuschränken.
Das sagst du so einfach.
Ja, das sage ich so einfach.
Das bewundere ich, dass dir das so scheißegal ist. Also ich muss mir das Stück für Stück sozusagen wiederholen.
Mhm.
Ja, und bedauere auch manchmal so ein bisschen, dass ich da wirklich, ich bin eine feige Sau. Die Leute denken ja immer so, ne, oh, das ist so ein kräftiger Typ und der ist souverän, ist gut drauf, irgendwie, ne, kann auch eine klare Ansage machen. Aber ich bin eigentlich ein totaler Schisser. Das bist du irgendwie nicht, habe ich das Gefühl. Dir ist es.
Ich habe oft den Eindruck, dass ich auch ein Schisser bin. Aber naja, mein Umfeld spiegelt mir, wie auch jetzt in diesem Moment, etwas ganz anderes. Und bei mir ist es halt auch unterm Strich so die Sache, entweder du machst das jetzt, was du willst, oder du wirst es an dein Lebensende bereuen und dich fragen, warum du es nicht gemacht hast. Und ich meine, ich habe jetzt ja auch mit dieser Art von Selbstbewusstsein, mit diesem Leben in Berlin und mit allem anderen, 33 Jahre Erfahrung. Ich weiß, dass in den allermeisten Fällen gar nichts passieren wird. Ich weiß auch, dass ich oft mir selbst Vorurteile einrede, die eventuell in der Realität gar keinen Bestand haben werden. Man muss es halt darauf ankommen lassen und sich nicht von sich selbst abhalten lassen. Würde ich jetzt genauso mit diesem Level von Flamboyanz nach Kasachstan gehen und direkt so dort auftreten? Ich glaube eher nicht, aber gleichzeitig sagen mir Freunde und Freundinnen aus Kasachstan, die ich seit ein paar Monaten jetzt kenne, ich bin ja auch Vorständin eines russlanddeutschen Kulturvereins seit 2 Wochen, die sagen mir so, nee, das wäre da gar kein Problem, da laufen die Leute auch so rum. Na, also man muss den Leuten auch etwas zutrauen können.
Ja.
Und die meiste Zeit, also wenn du nicht selber irgendeine Art von Streit startest, wird die meiste Zeit gar nichts passieren. Und du bist ja auch nicht dumm. Da sind noch andere Leute auf der Straße, die im Zweifelsfall dazwischen gehen könnten, Zeugen sind, die Polizei könnte da sein. Wenn du ganz alleine auf der Straße bist, irgendwie mitten in der Nacht, im Zweifelsfall bist du für die andere Person genauso die Gefahr, machst denen genauso Angst. Ich meine, ich habe rote Kontaktlinsen
ja, ja.
an. Vielleicht hältst du mich auch einfach für eine Halluzination.
Ja, ja. Es verstört in gewisser Weise so, dass man auch ein bisschen Respekt hat. Also wenn du mir so gegenüber entgegenkommen würdest, wärst du erstmal eine Erscheinung, würde ich sagen, ah, hübscher junger Mann, so, aber dann mit diesen Augen.
Und dann,
ich würde sofort auf eine innerliche Distanz gehen, weil ich denke, okay, entweder der ist total gaga und ist voll drauf auf irgendwas, ne, weil ich meine, rote Augen kannst du auch haben, wenn du irgendwelche substituiert oder irgendwelche Substanzen genommen hast.
Nicht in dieser Röte.
Ich wohne hier in Neukölln, U-Bahn-Station, Leinestraße, okay, willkommen ja, im Club. Okay. Ja, ich sehe hier alles.
Okay,
also
ja.
Wie man aussehen kann. Und Klammer auf, ich habe auch schon einiges erlebt, mhm. Klammer zu, so, ne? Also ich weiß, wie Augen aussehen können, wenn mhm. man irgendwie irgendwas konsumiert hat.
Meine Mutter ist Augenärztin, ich auch.
Mhm. Finde ich toll. Finde ich ganz, ganz toll und bewundere dich dafür und finde es ganz, ganz toll, weil wir können uns nie ausmalen, was sozusagen unsere Souveränität und unser Mut in der Außenwelt so zu sein, wie wir sein möchten. Was das bei der nächsten Generation bewirkt.
Mhm. Das ist auch.
Und das finde ich ganz, ganz toll. Also danke dafür,
Sven, das, ne,
weil das ist
auch,
wichtig.
Ja, ja, das ist auch mein Selbstanspruch. Ich meine, ich habe ja durch Corona und auch, wir wollten darüber sprechen, ich weiß nicht, ob die Zeit dazu bleibt.
Ja, wir haben ja einen Podcast, wir können
ich
ja
hatte
so
sowohl,
lange
machen. Ich bin psychiatrisch vorbelastet und habe mannigfaltige Psychoseerfahrungen und bin danach und dadurch zum Lehramt gekommen. Mhm. Weil da waren einige Sachen im Argen in der Synchronbranche und ich brauchte erstmal einen Nebenjob, weil Money.
Lass mal kurz da einhaken,
ja.
Weil ich das sehr spannend finde. Das habe ich mir extra für den zweiten Teil mhm. des Gesprächs aufbewahrt.
Ah, okay.
Und ich habe ja auch dein Okay, dass wir darüber sprechen können.
Ja, ja.
Was mich wirklich sehr berührt hat, in den letzten 1-2 Jahren hast du über deine psychische Erkrankung
mhm.
viel auch in der
psychischen Sonderstatus, bitte.
Psychischer Sonderstatus, entschuldige, wenn ich da jetzt die falsche Wortwahl getroffen habe. Hast du öffentlich thematisiert und dich damit eben sozusagen nicht versteckt, wie es ja oft ist, wenn man psychische Themen mit sich hat. Man tut ja immer, also ich kann jetzt nur von mir sprechen, ich habe auch in meinem Leben immer mal wieder wirklich depressive Schübe, das wird immer weniger, mhm. aber gerade so in den letzten Monaten kamen einfach ein paar Sachen zusammen, auch ein paar Triggersachen, die mich aus meiner Vergangenheit mhm. wieder eingeholt haben, dass ich wirklich auf dem Zahnfleisch gegangen bin. Mhm. Ne? Und ich kommuniziere das ganz, ganz, ganz dezent, weil ich immer denke, okay, die Leute denken dann, ich bin nicht mehr belastbar. Weißt du?
Ja,
und,
ich kenne das.
Du machst es nicht. Und das berührt mich wahnsinnig, weil ich sehe, dass du deine Energie behältst, dass du deine Kraft dadurch behältst, indem du einfach ehrlich bist mhm. und nichts zurückhältst und dabei auch noch ganz klug darüber erzählst. Magst du mal kurz erzählen, was dir passiert ist und wie sich das ausgewirkt hat? Du warst wirklich dann auch du warst
ja,
in der Klinik und so,
ja, ich war
so, ne?
gegen meinen Willen
war das plötzlich?
Oder? Naja, ja, das ist jetzt ein sehr, sehr komplexes Thema, das ich wieder kurz zusammenfassen
Vielleicht
muss.
Vielleicht fasst du es kurz
es
zusammen,
drei
sprechen wir da nochmal extra drüber.
Es waren jetzt, ja gerne,
ja,
es waren insgesamt, weil das ist halt auch ein wirklich wichtiges ja. Thema, es waren insgesamt 3 einzelne Episoden und vielleicht eine 4., die ich erst am Mittwoch abgewendet habe, durch viel Vorerfahrung und quasi das Notfallprotokoll für Psychotische.
Wann ging das los?
2019 hatte ich im Sommer meine erste Episode. Die ging so ungefähr bis November. Dann war ich richtig, richtig krass depressiv, auch durch alles, was in meinem Leben da in die Brüche gegangen ist.
Ja.
Dann hatte ich quasi diese depressive Phase überwunden und die war halt auch richtig krass psychosomatisch. Ne? Also so, dass du die Kröte im Hals literally fühlen kannst. Dann hatte ich direkt danach 2020 die nächste und man muss auch sagen, diese Psychosen, die ich durchlebt habe, waren sehr eindeutig manisch gefärbt.
Mhm.
In der Psychiatrie spricht man teilweise auch von der schizoaffektiven Störung. Mhm. Das ist quasi bipolar und psychotisch zusammen. Ich habe auch sehr viel Wissen zu dem Thema, muss ich sagen. Und 2022 hatte ich so ein ganz kleines, ich spreche von einem Psychöschen. Dieses Psychöschen.
22 dann.
2022 im Herbst.
Ja.
Genau. Na, also 2020 habe ich mein Leben ganz normal wieder auf die Reihe gekriegt. Ich bin dann ins Lehramt gekommen, weil ich, wie ich schon sagte, Geld brauchte. Habe daran bravourös bestanden, bin an die Uni gegangen, habe geil studiert. Dann kam nach den ersten beiden Semestern quasi die dritte Psychose, die sehr klein und sehr kurz war, aber immer noch gereicht hat, um sehr viel aus der Bahn zu werfen. Und nach der dritten, weil jede Psychose war quasi auch so ein, wie soll man das sagen, so ein Einschnitt ins Leben, da läuft so viel Scheiße und so viel schief und du bist beschäftigt zu überleben und du wirst dann auch noch zwangseingewiesen. Mitunter mit Isolation und Fixierung,
ja,
was nach heutigen UN-Standards der Folter entspricht.
Ja.
Na? Und danach musst du erstmal wieder klarkommen und irgendwie ins Leben dich zurückkrallen, muss ich wirklich so sagen.
Ja.
Und nach dem dritten Mal habe ich mir gesagt, so, du hast dich jetzt zweimal selbst neu erfunden und irgendwie eine neue Identität dir aufgebaut. Nach dem dritten Mal ist die neue Identität, du gehst jetzt offen mit der Psychose um, weil du hast keinen Bock mehr darauf.
Ja, finde ich total wichtig.
Und zumal, ich dachte mir auch in diesem Prozess nach der dritten Psychose so, Arthur, das ist wie dein Coming Out mit 17 oder 16 oder 18, ne? Je nachdem, wo man das positionieren will.
Ja.
Das sind ja, Coming Out ist auch ein sukzessiver Prozess.
Ja.
Und ich dachte mir einfach so, du hast diese ganze Scheiße schon mit 16 durchgestanden. Ist dir das nicht peinlich? Du bist ein erwachsener Mann und hast Angst vor dem, was irgendwelche Leute, deren Meinung dich im niemals in deinem Leben außerhalb irgendeines bestimmten Kontextes interessieren würde. Du hast Angst, was die denken könnten. Nein.
Wie machst du das? Ich bin die ganze Zeit immer so, oh Gott, also das ist wirklich ein ganz blödes Muster in meinem Leben. Ich denke immer, oh Gott, was denken bloß die anderen? Ich drehe durch, ich will das nicht mehr. Wie machst du das, dass du selbst bei sowas irgendwann sagst, nee, ich gehe jetzt in den Angriff, ich gehe jetzt nach vorne, so, that's me, I am who what I am.
Sven, du hast es doch schon gesagt, du hast gesagt, so diese Energie, die flöten
wirklich,
geht. Ja, ich weiß und ich antworte auch super gerne darauf. So, entweder du kannst diese ganze, es ist ja wissenschaftlich, obwohl, don't quote me, ich kenne das, die Quelle nicht. Aber es gibt dieses Gerücht darüber, dass wenn du quasi in the closet bist, ne, also nicht geoutet, schwul oder lesbisch oder sonst was, und quasi dieses ganze, diese ganze Energie, die ins Masking, also ins Verdecken der eigentlichen Persönlichkeit geht, dann gehen dir, waren es 70% oder 30%, aber ein beträchtlicher Prozentsatz deiner persönlichen Ressourcen, deiner Willenskraft, deiner Energie, wie du es auch immer nennen willst, gehen dann genau in dieses Verbergen. Und wenn du das ablässt, dann, ja, dann können diverse Situationen, die unangenehm sind, entstehen. Mhm. Aber diese Energie geht dann in irgendwas Produktives und nicht da rein, dass du dich versteckst und selbst klein machst. Und ich habe damals diese Entscheidung getroffen, so, diese Energie wird jetzt, ich denke sowieso die ganze Zeit darüber nach. Ich bin hochgradig traumatisiert durch diese Ereignisse. Aber diese Energie, auch wenn wir uns zusammen jetzt unangenehm fühlen werden und keine Ahnung, die wird jetzt da reingehen, Visibility zu schaffen, offen darum, damit umzugehen, das ins Gespräch zu bringen. Das ist ein hochgradig unterrepräsentiertes Thema, weil über Depressionen sprechen viele. Über Psychose und Schizophrenie spricht fast niemand.
Ja.
Also ich bin jetzt nicht als Schizophren diagnostiziert, das muss ich als Disclaimer dazu sagen.
Aber
Psychosen können in vielen Kontexten auftauchen und den Ärzten nach bin ich völlig normal. Muss ich auch sagen.
Was ist, wobei dann auch spannend ist, wie definiere normal.
Ja, man macht so diverse Diagnosebögen durch mit einer professionellen Therapeutin und dann findet man raus. Also wir haben so ein, ich glaube einer der Tests hieß Wursk. Also wie Wurst, aber mit K. Da gibt es aber diverse. Wir haben einen gemacht für ADHS, wo ich so hart an der Grenze bin.
Ja.
Man könnte es weiter diagnostizieren, aber ich habe mir gedacht, ich habe nicht die Zeit und nicht das Leid dafür, weil ich leide nicht wirklich in diesem Moment und vor allem nicht an ADHS.
Ja.
Dann haben wir so einen generellen gemacht, der quasi alle Arten von Persönlichkeitsstörungen testet. Es hat 2 oder 3 Sitzungen gedauert. Und dann haben wir so einen ganz generellen über manische Schübe gemacht, also der generelle und breit gestreute, da war vielleicht so ein bisschen OCD und so ein bisschen irgendwas anderes, das ich vergessen habe, aber im Großen und Ganzen hat sie gesagt, ich bin normal. Und bei dem manischen Ding, das hat halt völlig mit Ja musste das beantwortet werden, aber das war uns auch im Voraus schon bewusst.
Und sag mal, ich bin wirklich neugierig, mhm. weil ich kenne sehr wenige, die so offen mit dieser Thematik umgehen. Kündigt sich so eine Psychose an oder passiert das plötzlich? Oder ist das beispielsweise auch substanzabhängig oder sowas, dass das dann irgendwann, dass du durchdrehst oder?
Hier müssen wir viele Dinge differenzieren.
Ja, deswegen habe ich dich jetzt hier.
Ja, ich weiß,
weil,
ich weiß.
Du diesen Mut hast, so offen über sowas zu reden.
Ja, Sven, wie gesagt, die drogeninduzierte Psychose ist das Klischee, das alle inklusive der Psychiater gerne und sofort anführen.
Ja.
Unterm Strich muss man festhalten, dass Psychosen durch jeden kleinen Scheiß entstehen können. Es gibt die Schlafmangelinduzierte Psychose, es gibt die stressinduzierte Psychose, es gibt die drogeninduzierte Psychose, auf jeden Fall. Es gibt Drogen, wenn wir über Crystal Meth sprechen, oder neuerdings ist auch Monkey Dust in der Berliner Szene sehr beliebt.
Da bin ich froh, dass ich 50 bin.
Und ich bin froh, dass ich einfach ein Gehirn habe, ne, und mich von solchen Sachen fernhalte. Ja. Also nicht allen Drogen, aber bei Tina und hier Monkey Dust hört der Spaß bei mir auch auf. Also diese Sachen gibt es auch. Aber das ist einfach ein multifaktorielles Ding.
Ich verstehe.
Ne, es gibt auch, ne, du kannst auch einfach genetisch vorbelastet sein und Schizophrenie liegt in deiner Familie. Und tausend andere Sachen. Wir haben gerade noch und nöcher Krisen in der Welt, die auch ihren Stress auslösen. Mhm. Unterm Strich habe ich für mich festgestellt, multifaktoriell stressbedingt.
Verstehe.
Was die Ankündigungen angeht, bei mir sind die meistens irgendwie manisch gefärbt. Dementsprechend gibt es manische Vorzeichen, auf die ich achte, die ich jetzt nicht unbedingt, also Schlafmangel, viel Geld verprassen, Geilheit und viele andere Dinge, die aber auch für sich genommen alle irgendwie normalem Verhalten, vor allem für mich, entsprechen. Mhm. Übrigens, Logorö, der Drang, viel zu sprechen, mhm. ist auch ein manisches Vorsymptom und mhm. ein psychotisches. Aber mhm. wir sind hier im Podcast. Viel sprechen ist hier gewünscht.
Ja, das wäre schön, wenn du...
Na,
das
eben.
Das ist blöd, wenn jemand sitzt,
ja,
der kein Wort von sich gibt.
Eben, deshalb, diese ganzen Symptome sind für sich genommen alle völlig alltäglich und in normalem menschlichen Verhalten zu sehen und zu erkennen. Ich hatte, wie ich schon sagte, am Mittwoch vielleicht meine vierte Phase, die ich abgewunden habe durch mein Notfallprotokoll, das ich auch mit meiner Therapeutin quasi konstruiert habe durch Therapie. Ich hatte da plötzlich ein Gefühl des Ominösen, nachdem meine Mutter mich wirklich an den... Na, russlanddeutsche Eltern sind anstrengend. Meine Mutter könnte das fast zum Überlaufen gebracht haben. Und ich habe dann Kontakt zu meiner Psychiatrie und meiner Ärztin des Vertrauens, ja, sofort gesucht, bin da auch direkt in die Akutaufnahme gegangen, ja, habe auch meinen Notfallkontakten Bescheid gesagt und meinen Eltern,
ja,
habe gesagt, das ist die Lage, ich habe hier dieses Antipsychotikum von Frau Dr. so und so verschrieben bekommen, soll ich das jetzt wirklich nehmen, weil ich habe dieses Gefühl des Ominösen, mit denen sich die härteren Psychosen ankündigen. Also das ist ein,
das
wirklich...
Das kennst du schon von
Ich kenne das von den vergangenen Psychosen.
Das ist aber super, ne?
Wenn du das, ja, nicht erlebt hast, wenn, ja, ich kann dieses Gefühl nicht beschreiben. Es ist quasi, alles ist irgendwie magisch überzogen und du weißt, dass das nicht normal ist.
Ja.
Na, es fällt dir auf.
Ja.
Und ich hatte dieses Gefühl und dann habe ich gesagt, so, das ist jetzt auch für mich zu weit. Ich bin Psychopharmaka und auch Antipsychotika sehr kritisch gegenüber eingestellt. Ja. Aber das ist der Moment, wo ich jetzt sage, ich gehe zur Psychiatrie, ich hoffe, dass ich gesund da ankomme und auf dem Weg nichts passiert.
Ja.
Na, weil auf dem Weg kann ja als psychotisch belastete Menschen,
ja,
so unfassbar viel passieren. So, das Klischee ist ja, dass irgendwie psychotische Menschen gewaltvoll sind und irgendwie gefährlich. Meistens ist es umgekehrt.
Mhm.
Allermeistens ist es umgekehrt, dass irgendwelche in Anführungszeichen normalen Menschen dir auf die Fresse schlagen. Ist mir auch schon passiert. Anyway, ich bin dann da angekommen, habe das alles erklärt und dann überhaupt erstmal gehört zu werden auf so einer Psychiatrie, ne? Die sind ja auch alle unterbesetzt und überfordert und so weiter.
Hm.
Und du hast ja auch die Angst so, was, wenn die mich jetzt wieder gegen meinen Willen hier festhalten? Das ist auch eine reale Gefahr, die psychisch kranke Menschen irgendwie im Hinterkopf behalten müssen. Das hat mir auch meine Psychotherapeutin gestern nochmal gesagt. Mhm. Was für eine Überwindung das für mich kosten muss, überhaupt dahin zu gehen und das Gespräch zu suchen. Und das stimmt. Und naja, ich bin dann dahin gegangen. Wir haben am Donnerstag, heute ist Freitag.
Mittwoch meinst du?
Ja, für die HörerInnen, um das zu sagen. Na?
Wann immer
das
ihr das
ist ja
auch
zeitlich
hört.
Entkoppelt. Das fand in einer Spanne von 3 Tagen statt.
Ja.
Und ich bin dann dahin gegangen, habe das alles irgendwie eingefädelt und auch ne, völlig kompetent, völlig sachlich, das und das und das und das. Meine Therapeutin kam dann letzten Endes, sie war zum Glück auch erreichbar und hat sich die Zeit genommen, gesagt so, ja, ich finde, das Antipsychotikum ist jetzt angebracht. Dann habe ich das genommen. Sie meinte, ich würde müde werden, möglicherweise. Ne? Das sind wieder die Nebeneffekte, weshalb ich das sehr kritisch sehe.
Ja.
Dann bin ich nach Hause gegangen. Ich war noch kurz auf der Massageliege im Fitnessstudio, weil ich natürlich trotzdem durchziehen wollte. Aber dann habe ich gemerkt so, ne, machst du nicht. Massageliege und das ist alles. Dann bin ich nach Hause gegangen, habe gegessen und habe mich schlafen gelegt. Am nächsten Tag war alles in Ordnung. Da hatten wir auch schon die Therapiesitzung quasi für den Notfall anberaumt, ja, ja, für den ja. Nachmittag. Ist alles exzellent verlaufen. Meine Therapeutin hat gesagt, ich hätte nicht idealer handeln können. Meine Mutter sagt nichtsdestotrotz, oh nein, du bist immer noch psychotisch. Die tonpoliert gerne. Also die bestimmt gerne, wie jemand zu sprechen hat. Meine Mutter ist ein sehr großer Kontrollfreak. Und ich habe ihr dann gesagt, so, Mutter, ich habe alles gemacht, was du gesagt hast. Ich habe auch heute Morgen nochmal, aber es ist Frauenkampftag in Berlin. Die hat jetzt Urlaub. Die arbeitet nicht. Die ist nicht erreichbar. Na, und die hat dir auch, ne, ich habe dir schon alles gesagt und deshalb stehst du übrigens auch nicht in meiner Patientenverfügung drin, na, weil ich deine...
Oh ja, das möchte ich auf gar keinen Fall.
Ich möchte meine auf Mutter gar keinen Fall, dass du noch zusätzlich mir hinter den Karren trittst oder wie das richtig heißt, ne, weil das ist dann das Schlimmste, dass die Eltern einem noch in dieser Notsituation zusätzlich Stress machen, weil ich mich ja auch um das Wohlbefinden vor allem meiner Eltern sorge. Natürlich machen wir uns gegenseitig umeinander Sorgen, aber das ist dann in diesem medizinischen Notfallmoment kontraproduktiv. Die Eltern sind ja auch vielleicht so, dass die der Therapie an sich feindlich gegenüber eingestellt sind, dass sie das für Humbug halten, gerade bei Migranteneltern. Mhm. Und da musst du die in ihre Schranken weisen. Meine Mutter wollte da schon so oft irgendwie Einblick haben und so weiter und ich habe gesagt, nein, auf gar keinen Fall, Mutter. Und ich habe der Frau Dr. so und so auch gesagt, alles, aber die letzte Person, die informiert werden sollte, ist meine Mutter, aus Gründen meiner eigenen psychischen Gesundheit. Ja, aber jedenfalls, alles ist in bester Ordnung, sonst würde ich das hier jetzt nicht hinbekommen und nicht so stringent, geordnet und logisch klingen. Oder zumindest hoffe ich, dass ich so klinge.
So, dann für die Zuhörer, wir haben jetzt doch einen ganz kurzen Break gemacht, weil wir beide so dringend pinkeln mussten. Aber ich finde das Gespräch so spannend, deswegen überziehen wir heute ein bisschen. Eigentlich ist so ein bisschen plus minus 60 Minuten, eine Stunde. Aber wenn ich schon mal so einen spannenden Menschen hier habe, sind wir beide jetzt übereingekommen, dass wir noch ein bisschen weiter plaudern. Sag mal, wie war die Reaktion deiner Umgebung? Deiner privaten Umgebung? Deiner beruflichen Umgebung? Also wir leben in einer kleinen, zum Beispiel, wenn ich jetzt nur mal unser Synchronbusiness kenne, wo wir eine Verbindung miteinander haben, da gehen natürlich irgendwie 1000 Geschichten rum, wo ich immer sage, okay, davon stimmen nur 20%. Ich bin auch schon irgendwie sozusagen Opfer von wirklich üblen Verleumdungen geworden und ich möchte gar nicht wissen, was über mich alles erzählt wird. Egal, die Leute, die mich kennen, schätzen mich und arbeiten mit mir und das finde ich toll. Hast du dann danach oder hat sich das auf dein Berufsleben, egal ob das jetzt deine Drag-Geschichte, deine kreativen Sachen sind oder hat sich das ausgewirkt?
Natürlich. Also jetzt ganz kurz geantwortet, ja, auf jeden Fall und auf alles. Aber ich muss auch sagen, ich bin mittlerweile sehr dankbar dafür, weil das hat alle auf ihre Plätze gestellt. Das ist ein russisches Sprichwort. Всех поставить на место.
Wie?
Всех поставить на место. Или
Всех.
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 Всех. Sven, das geht jetzt schon in Richtung Sprachberatung. Das ist, das
kann ich mir nicht leisten.
Wir wollen jetzt nicht die Podcast-Zeit damit verschwenden, dir Russisch beizubringen. Das machen wir zu anderem Zeitpunkt.
Das ist das Einzige, was ich kann. Brust.
Jedenfalls. Nach der ersten Psychose hatte ich eine ganz krasse Depression und während der hatte ich noch meinen letzten Drag-Auftritt, wo ich vorm Spiegel stand in Full Drag. Ich habe die Show auch noch durchgezogen mit Feuer und Gesang, war geil. Mhm. Na, aber ich stand da vor dem Spiegel und dachte einfach so, du kannst gerade nicht mehr, ne? Du kannst nicht mehr weiter aus dir schöpfen. Du hattest diese ganzen Pläne, aber du bist einfach hochgradig depressiv. Mhm. Und du musst dich jetzt erstmal um dich selbst kümmern, was ja auch eine der Funktionen der Depression ist, ne?
Ja.
Du kannst nicht mehr und dein Körper sagt dir mit deiner Psyche zusammen, du kannst nicht mehr. Halt, stopp, ne? Dementsprechend, ich habe seitdem auch keinen Drag mehr gemacht, aber ich hatte davor schon gar keinen Bock mehr auf Drag. Weil
immer noch nicht? Jetzt auch Jahre später?
Nee, auch jetzt nicht. Also ich ab und zu liebäugle ich damit, aber ich denke mir so, ihr könnt euch mich sowieso nicht leisten. Ich gehe einmal ins Synchronstudio, atme da kurz oder erscheine und bekomme schon mehr Geld, als ihr mir hier anbietet und ich habe keine Lust auf Diskussionen mit euch.
Ja, ja, das ist ja, na, in Berlin so ein Ding. Ne? Also du musst da quasi noch Geld dazulegen, ja, wenn du eben auf die Bühne gehen möchtest.
Eben,
so, ne?
Und na, das ist genau der Punkt für mich. Und ich bin, na, seit über 10 Jahren, ich glaube, es sind jetzt insgesamt 15 Jahre, die ich auf Bühnen in diversen Funktionen arbeite. Hm. Ich habe keine Lust auf diese Diskussionen mit irgendwelchen dahergelaufenen Partyveranstaltern. Hm. Letztens, da war ich bei der PrEP-Voruntersuchung. Hm. Und da habe ich einen Artikel aus der Siegessäule gelesen, Berliner Stadtblatt der queeren Szene. Arbeiten in der Community, Ausbeutung oder, weiß ich nicht, Serviceleistung oder so. Und natürlich ist es Ausbeutung. Na, also,
aber das ist nicht nur in der Community.
Ja, also, natürlich nicht.
Ich habe jahrelang, nachdem mir klar war, nach 4 Jahren fest am Theater, habe ich immer nur noch Stückverträge oder Teilzeitverträge gemacht. Das ist halt einfach egal. Wenn die Leute denken, alles, was mit Kunst, mit Kreativität, mit Unterhaltung zu tun hat, das
ist keine Arbeit.
Das ist keine Arbeit. Du kriegst ja Applaus so dafür.
Ja, ja, so? Ja, ja. Ich kann dazu nur sagen, fickt euch ins Knie und versucht mal das Gleiche zu machen.
Ja, ja.
Ich hoffe, das ist nicht jugendfrei.
Ruft sie dich nicht manchmal noch? Oder hast du sie
ausgelebt? Ja, manchmal, aber weißt du, wenn du so lange raus bist, dann musst du auch viel Energie reinstecken, um wieder reinzukommen. So, ich bin unzufrieden. Ich habe vor einem halben Jahr oder so mich mal wieder geschminkt für ein Booking, das letzten Endes wegen einer Erkältung nicht stattfand. Ich war erkältet und habe dann abgesagt, auch auf Anraten meines Arztes. Und ich habe davor aber Videos produziert für den Veranstalter. Und ich sehe diese kleinen Details. Ich sehe, wenn der Lidstrich irgendwie auch nur marginal verkackt ist. Ich sehe dieses kleine Eckchen an der Lippe. Und das ist vielleicht auch meine innere Perfektionistin, die mich da zurückhält. Weil es gibt deutlich trümmerigere Transen als mich auf dem Markt. Und die gehen trotzdem halt raus und bieten sich frei. Und die machen das auch völlig richtig so. Na, das ist ein Problem, das ich habe. Aber ich denke dann so, ich müsste so viel Energie da reinstecken und ich könnte so viele andere Sachen in der gleichen Zeit machen. Und aktuell reizt es mich einfach nicht genug, weil es gibt kein
Output dadurch.
Es gibt weder monetär irgendeinen Benefit für mich, noch Publicity-technisch und in allen anderen Bereichen, wo ich sonst aktiv bin, habe ich im Moment mehr zu reißen. Und
du studierst, ne?
Ja, ich studiere, ne? Das ist ja das Nächste. Du hattest ja auch gefragt, wie sich das beruflich verändert hat. Also Drag ist erstmal weggefallen. Ich habe aber durchgehend weiter zum Beispiel als Go-Go-Dancer gearbeitet. Mhm. Vor allem auch, seit ich das Studium wieder angefangen habe.
Ja.
Zum Beispiel auch für Chanel. Mhm. Ne? Also ich habe da so eine richtig geile Agentur am Start. Die beste Agentur Deutschlands. Die hat nur die besten Jobs. Und da musst du auch gar nicht diskutieren um irgendwelche Preise, da ist einfach alles fest. Ne?
Verstehe.
Eben. Ja, deshalb habe ich auch keinen Bock auf diese Berliner Partyveranstalter.
Und was mich, also.
Und das war jetzt nur die Drag-Schiene, ja.
Gut, ich bin natürlich auch eine andere Generation. Ich bin jetzt eh nicht mehr so der Feiertyp. Ich glaube, ich bin vor 10 Jahren das letzte Mal irgendwie in Clubs gewesen, weil es mich einfach nicht mehr interessiert. Ich habe das viel gemacht, weiß, wie sich das anfühlt. Mein Lebensmittelpunkt und das, was mich interessiert, ist woanders.
Mhm.
So, ne? Das heißt nicht, dass ich nicht irgendwann mal wieder feiern gehe, aber die Vorstellung, irgendwie nachts um 1:30 mich irgendwo vor einen Club zu stellen, 2 Stunden warten zu müssen, weil man nicht auf einer VIP-Liste steht und dann nicht reinzukommen, sage ich nur, fickt euch. Da stehe ich um 7 auf und habe einen geilen Tag.
Richtig.
Ja, so, ohne dass ich da irgendwelche Drogenopfer um mich die ganze Zeit...
Bergheim.
Aber was ich meine, die Drags, die ich so erlebe, und das finde ich wahnsinnig traurig, die sind alle entweder mega bösartig, frustriert und auch teilweise wirklich schlecht, wo ich denke, so, was, wie ihr euch traut, auf die Bühne zu gehen, da ist ja gar nichts an, sozusagen, an handwerklichem Fundament da. Und wo ich dann denke, so, warum seid ihr eigentlich so ätzend? Euch gegenüber, euch gegenseitig gegenüber und dem Publikum gegenüber. Ich verstehe diese Kultur nicht. Warum sind die nicht nett?
Sven, da muss man wieder differenzieren. Die Erfolgreichen sind das nicht. Die, die du beschreibst, das sind die Bitches, die am Rand irgendwie opfrig übrig geblieben sind.
Ja gut, so jemand wie Olivia Jones und sowas, das ist eine nette, das ist wirklich eine tolle, tolle Persönlichkeit. Aber das ist für mich aber auch ein Top-Profi.
Ja.
RuPaul.
Absolut.
Die ist böse, aber die ist lustig, liebevoll böse.
Ja, ja? Und auch nur auf der Bühne aus Kontext,
aber hier bin
fundierten
ich so
Gründen.
Irgendwo irgendwie dann in der Moderation und ich denke immer,
ja.
Ey, ihr verpasst mir innerhalb von 5 Minuten so schlechte Laune, weil ich will mich hier von so einer dummen Trümmertranse nicht blöd beleidigen lassen. Ja. Nur weil ich hier im Publikum stehe, Klammer auf, ich habe sogar noch bezahlt, Klammer zu. Was bilden die sich ein? Warum passiert das?
Sven, hilf mir mal. So viele Namen in meinem Kopf ploppen auf, aber ich möchte sie aus Kollegialität nicht benennen.
Ja, muss sie auch nicht.
Ich möchte dennoch ein Lob aussprechen. Katie Böhm, beziehungsweise Katie Bam, bekannt aus Promi Big Brother, Promis unter Palmen und bestimmt vielen weiteren.
Ich kenne sie aus diesem Drag-Ding im
vielen
Fernsehen.
Das mit Heidi Klum, das Drag-Ding, ne? Da war die auch dabei. Weil die einfach geil ist. Und zwar nicht aus künstlerischen Aspekten, das habe ich ihr mit Sicherheit auch selbst schon mal gesagt. Und falls nicht, Katie, das ist der Moment. Nicht, weil die künstlerisch mega geil ist, aber die hat es einfach drauf. Social Media, die hat mit mir zusammen hier in Berlin angefangen. Mittlerweile hat die ein Perücken-Imperium aufgebaut. Die war in so vielen Formaten.
Die macht tolle Perücken.
Die ist internationale DJ, die ist überall. Die ist einfach, und ich sage auch, das liegt auch daran, weil sie Türkin ist. Weil sie einfach krass ist und migrantischen Hintergrund hat. Ja, das wissen viele nicht.
Mega.
Die heißt im echten Leben Burak.
Abgefahren.
Ja.
Nee, erzähl sowas hier nicht.
Das wissen die Leute, ich bitte dich. Die war auch in. Das wissen die Leute.
Aber das ist schon eine andere Liga.
Und pass auf, ne?
Das ist aber eine andere Liga.
Warte ab, ich bin noch nicht fertig. Okay. Die wird von absolut allen in der Berliner Szene beneidet, gehasst, belächelt und so weiter.
Weil sie was erreicht
hat. Aber unterm Strich regiert Katie mit ihrem Perückenbusiness die Welt und du bist halt, weiß ich nicht, die eine fette Transe, die Creep nicht richtig singen kann bei Chantal auf der Bühne und dabei besoffen ist und fast von der Bühne fällt.
Oh Gott, wir reden uns hier um Kopf und Kragen.
Nein, genau so gesagt, was ich gesagt habe und auch Anna Boilecker stimmt zu.
Pass mal auf, und ich frage dich aus dem Grunde, ich habe vor 2 Jahren hatte ich das Angebot gekriegt für diese neue Adaption von Queer as Folk, die Synchronregie zu machen. Und ich habe mich natürlich total gefreut, dass das geklappt hat, dass ich das machen durfte. Und ich war schockverliebt in alle Figuren, die dort. Leider ist es sehr untergegangen, weil das lief bei Amazon Peacock, was keiner gesehen hat. Die erste Staffel ist richtig geil. Mal gucken, vielleicht geht's ja irgendwann mal weiter. Tolle Besetzung, hier Kim Cattrall spielt die eine Mutter, Juliette Lewis spielt die andere Mutter von dem einen Hauptdarsteller.
Kim Cattrall, dann kann's ja nur gut sein.
Ja, es ist einfach mega geil. Also können wir gerne mal zusammen reingucken, wenn du möchtest. Und da bin ich auf die Idee gekommen, ich möchte mal ausprobieren, weil die ganzen Figuren, da ist auch eine Drag School von so einer schwarzen Drag Queen, ganz geile Figur, ist eigentlich sozusagen die Schamanin dort der Community, ganz liebevoll und ganz toll. Und da habe ich gedacht, ich muss mal gucken, wie ist denn das eigentlich, wenn man sich schminkt und so, ne? Weil ich habe mich erinnert, als Kind habe ich meiner Mutter immer zugeguckt, wie sie sich fertig macht, wie sich die Augen schminkt, eine Ohrringe rein und so, und ich durfte ihr immer bei den Ohrringen helfen und so, habe mich das aber nie irgendwie getraut, obwohl ich sehe mich heute als 8-Jährigen, der da sitzt, auf dem Bett meiner Mama neben ihr und die ganze Zeit zugucke, anstatt dass die mal auf die Idee kommt, willst du mal probieren oder sowas, ne? Null. So. Und dann habe ich angefangen, irgendwie das auszuprobieren und hab erstmal gemerkt, scheiße, wie schwierig ist denn eigentlich, sich zu schminken?
Ja.
Überhaupt erstmal einen Lidstrich hinzukriegen, ja? Und überhaupt, dann habe ich mir Coachings geben lassen. Ich bin dann wirklich, weil ich gesagt habe, okay, jetzt will ich's wissen. Jetzt habe ich Blut geleckt. Bin dann bei Mac gewesen, ne, im Rosenthaler Straße und habe mir dort sozusagen Schminkcoachings geben lassen und so. Und finde das ganz, ganz faszinierend und frag mich die ganze Zeit, also da meldet sich auch eine Figur in mir jetzt mit 50, mit Anfang 50, von der ich komplett überfordert bin und merke, oh, ich traue mich gar nicht, die ins Leben zu holen oder überhaupt mal atmen zu lassen und sich mal ausleben zu lassen. Und deswegen finde ich das so geil, dass du das mit 17, 18 einfach gemacht hast. Ich brauchte 30 Jahre länger, um das überhaupt mal zuzulassen, diesen Anteil von weiblicher Männlichkeit in mir, von Eros-Energie in meinem System. Und stell mir trotzdem die Frage, also die Figur, die sich da in mir meldet, die ist nicht bösartig. Die ist ein bisschen trutschig vielleicht, also, aber nicht bösartig. Warum ist das so, gehört das zum guten Ton, dass man sich so gegenseitig so böse anzickt?
Sven, mit den Gedanken von Kleingeistern setzt sich Anabolika nicht auseinander. Schatz, die Background-Story zu Anabolika ist: Ich bin der Teufel und ich habe das Gefühl, dass ich in der Hölle arbeitslos bin mit Blick auf die Menschheit. Deshalb bin ich auf die Erde gekommen, um irgendwie, weiß ich nicht, Spaß zu haben, Showgirl zu sein, Leute gegebenenfalls zu malträtieren und in ihre Schranken zu weisen mit meinen geilen Titten, aber sicher nicht einfach so, um grundlos bosshaft zu sein. Wenn schon, dann zielgerichtet und zu denen, die es verdienen. Und das sind meistens nicht irgendwelche kleingeistigen Kolleginnen, sondern, ich weiß nicht, Björn Höcke oder so.
Geil. Apropos Björn Höcke. Nee, nicht apropos. Wie frage ich das?
Ich frage mich, was ich jetzt für deine Frage aufgemacht habe.
Ich komme von der anderen Ecke, ja, die jetzt gar nichts damit zu tun hat. Bist du ein wütender Mensch?
Ich habe meine Momente.
Spricht jetzt gerade Anabolika oder spricht jetzt gerade Arthur?
Vielleicht sogar noch jemand. Anabolika würdest du ja am Akzent erkennen.
Du hattest gerade ein bisschen, deswegen, du warst ein bisschen indifferent. Ich hatte das Gefühl, du hast ein bisschen...
Nee, ich habe sowohl als Anabolika als auch als Privatperson meine wütenden Momente und zwar durchaus. Und dann möchte ich einfach nur, ich weiß nicht, mit dem Finger schnippen, sodass das Zielobjekt in 1000 Fetzen explodiert. Mhm. Oder mit einem Höllenfeuer, der Verdammnis Laserstrahl aus meinen Augen schießend die Person aus der Existenz brennen.
Da kommt das Anime durch.
Und ja, Anime, natürlich. Liebe. Anime, Sailor Moon, Videospiele und alles, was sonst noch geil ist. Also sowohl vor allem auch aus visuellen Aspekten.
Ja, ja.
Und ich habe dieses Thema auch mit meiner Therapeutin besprochen, um nochmal den Bogen zurückzuschlagen.
Weil, also für mich
auch
ist das Thema ein wichtiges
Thema. Auf die Psychiatrie.
Wir haben
ja
gestern Abend gesprochen,
ja,
ne?
Wir hatten ja im Vorlauf zu diesem Gespräch auch über unterdrückte männliche Wut gesprochen.
Aber wie? Ja.
Und pass auf, ich habe mit meiner Therapeutin halt auch dieses Thema besprochen, dass ich eigentlich oft auch den Gedanken habe, dass ich dieses Gebäude hier, allein aufgrund dessen, was mich hier getan wurde und was ich hier erlebt habe, einfach so oft niederbrennen wollen würde. Aber dann schaltet sich halt mein rationales Selbst wieder ein, das mir sagt, erstens, die meisten Leute, die hier arbeiten, haben nichts mit deiner Situation zu tun, weil die einfach woanders gearbeitet haben zu diesem Zeitpunkt. Die Leute, mit denen du ein Problem hast, die kannst du meistens noch irgendwie, ne, dich an die erinnern. Dann sind hier auch einfach viele kranke Menschen, die genesen wollen und du warst mal einer von denen. Und drittens, hier sind überall Rauchmelder und das Gebäude hat den Zweiten Weltkrieg überlebt. Denkst du, du bist wirklich ad hoc so ein guter Brandstifter, dass du das hinbekommst? Ich denke nicht. Und meine Therapeutin hat dazu gesagt, ja, Herr Weimann, Sie haben ganz recht, zuallererst würde die Feuerwehr kommen, hier sind überall Rauchmelder, das würde nicht funktionieren, aber nichtsdestotrotz sind diese Gedanken, solange sie diese Gedanken als Gedanken wahrnehmen und nicht in die Tat umsetzen wollen, völlig wertvoll und richtig. Ne? Also ich bin ja auch mitunter Schauspieler geworden, weil ich auf der Bühne all das, was an Negativität, an Aggression, an schlimmen Dingen, die im normalen Leben völlig zu Recht nicht toleriert werden, auf der Bühne ausleben kann, ne? So, ich möchte ein wahnsinniger Anime-Bösewicht sein. Versuch das mal im echten Leben. Du kriegst an der nächsten Ecke eins aufs Maul geschlagen und zwar zu Recht. Na, aber im Synchron auf der Bühne, da ist das gewollt. Ja. Eben. Na, deshalb sind wir Schauspieler. Und ich finde, diese negativen Emotionen, in Anführungszeichen negativ, weil wir sind ja beide auch öfters mal in spirituell esoterischen Kreisen unterwegs. Mhm. Und ich höre super oft, alle Gefühle sind wertvoll. Das hörst du meistens so lange, bis du mal das erste negative Gefühl ansprichst und zur Geltung kommen lässt. Zum Beispiel, ihr dummen Bratzen langweilt mich alle. Können wir jetzt endlich weitermachen im Text, ne?
Ja. Und schon bist du...
Und schon bist du irgendwie die Bitch. Ja. Ne? Aber ich habe auch mittlerweile festgestellt, oft schätzen es die Leute wert, dass ich die Bitch bin. Ne? Wie gesagt, zielgerichtet und zielorientiert.
Ich schätze
und
Leute, die einfach eine klare Ansage machen.
Ja.
Ne? Und nicht so tun, als ob. Also ich finde ja, es gibt nichts Schlimmeres als diese Flachland-Spiritualität.
Ja.
Wo alles nur Liebe und Licht. Wir machen Räucherstäbchen an und wir lieben uns alle. Das hat nichts mit Spiritualität zu tun. Ne? Aber ich frage aus dem Grund, weil also bei mir ist es so, ich konnte natürlich meine Wut, die ich aus meiner Kindheit, Jugend sozusagen mit ins Leben geholt habe, auf der Bühne ausleben. Mhm. Ich habe immer Figuren gespielt, die Kraft haben, die aggressiv sind. Ich glaube, so bin ich auch sozusagen im Synchron relativ schnell gut reingerutscht, weil die Leute merkten, okay, der Fechner ist ein, da brodelt es. Ne? Mhm. Also den können wir gut für so intensive Sachen auch ich spreche jetzt auch ganz andere Sachen, aber das kann ich gut. Aber ich habe gemerkt, so in den letzten Jahren, und das ist wirklich spannend, weil wir gestern Abend kurz noch gesprochen haben, weil ich gestern eine interessante Sitzung bei meiner Heilpraktikerin hatte. Ich habe ja vorhin Anfang des Gesprächs gesagt, dass ich so traurig bin und so mutlos in den letzten Monaten geworden bin, aufgrund der Situation und der ganzen...
Du meinst das Weltgeschehen.
Des Weltgeschehens, des menschlichen Umgangs. Same. Mir macht einfach diese Nazi-Scheiße totale Angst. Und das ist auch eine völlig unlogische Angst, weil das ist... Oder eine Angst, die mich wirklich lähmt, und das hat zu einer tiefen Traurigkeit geführt, über Wochen, über Monate. Mhm. Das ging schon im September, Oktober los, und jetzt ist mir klar geworden, okay, das ist eigentlich nur, wenn die Wut nicht gelebt werden darf, dann geht es in die Depression über.
Ja.
Und ich kenne diese Themen. Ich kenne diese Themen aus meiner Kindheit, wo ich tiefe depressive Phasen habe, und habe gedacht so, scheiße, ich bin wieder in so ein Ding reingerutscht, wo anstatt diese Wut zur heiligen Wut zu machen und zu nutzen als kreatives, als kreative Energie, bin ich wieder in dieses Mutlose, in dieses Traurige und dieses an der Welt Verzagen gerutscht. Hat dir da Anabolika geholfen? Deine Wut kreativ zu nutzen?
Ja, auch zu der Phase, zu der Anabolika halt eine größere Rolle in meinem Leben gespielt hat, aber dieses gerade auch, wo du sagst, heilige Wut und heiliger Wahnsinn ist auch so ein Begriff, der auch, ich studiere Russisch und europäische Ethnologie heutzutage.
Ja,
ich hatte ursprünglich Russisch und Biologie auf Lehramt studiert, und in dieser ganzen Phase des Lehramts habe ich mir gerade mit den Kindern, die ich in der Schülerhilfe unterrichtet habe, immer wieder die Frage gestellt, so, ja, das ist so süß und so wertvoll, was wir hier mit den Kindern alles machen und erleben. Aber streng genommen, erleben die überhaupt ihr Abi noch? Wir leben in Zeiten des Klimawandels. Wir trätscheln hier alle rum und machen irgendwie gar nichts.
Macht mich wahnsinnig.
Und mich auch, ne? Für mich selber ist genau die gleiche Frage. Überlebe ich überhaupt so lange, dass ich zum Master komme? Oder kann ich mein Studium überhaupt in normalen Umständen abschließen? Und ein Semester nachdem ich studiert habe, fängt Putin diesen Krieg in der Ukraine an. Ne? Und meine Welt bricht zusammen.
Diese toxische, kranke Männerenergie, ne? Dieses aggressive, dieses emotionslose.
Da spielen viele Dinge mit rein, mit denen ich möchte das Thema gar nicht weiter aufmachen, weil das ist sehr differenziert, auch aus russistischen Standpunkten. Da können wir hier drei Podcasts
aus russistischen
machen. Aus russistischen Sichtpunkten.
Ne? Ja.
Das Fach, das ich studiere, ist streng genommen Russistik, Russlandwissenschaften. Ich lebe seit 2 Jahren in einem permanenten Zustand des Weltuntergangs, der mich jeden Tag beschäftigt, aus dem ich mich auch nicht ausklinken kann, weil spätestens im Gespräch mit meiner Mutter oder mit meinem Vater oder mit irgendwelchen russischsprachigen Freunden wird es wieder auftauchen, zumal ich das Fach auch studiere. Ab irgendeinem gewissen Zeitpunkt dachte ich mir auch so, und das war auch nach der dritten Psychose spätestens so, was hast du schon zu verlieren? Die Welt ist sowieso am Untergehen. Du machst jetzt einfach die ganzen Sachen und du gehst immer aufs Ganze. Und du wirst auch gegebenenfalls wütend sein und diese Wut richtig kanalisiert dahin lenken, wo sie hingehört. Weil ich halte auch nichts davon, im Hippie-Camp einen Baum anzuschreien. Ja. Den Baum interessiert das nicht.
Ja.
Für dich ist das eventuell wertvoll, aber es ist doch eine bessere Investition deiner Energie, die Wut dahin zu senden, wo sie hingehört.
Ja, das machst du übrigens, finde ich, auf eine sehr charmante, sehr, also zumindest wie ich dich auf Social Media erlebe, ne? Also sprich jetzt, also in meiner Wahl Instagram, mhm, wo du sehr, sehr klug, sehr spitz, sehr spannend auch immer wieder in diesen russischen Akzent rutscht, wo dann wahrscheinlich doch Anabolika auf einer Metaebene mit reinkommt, so, wo ich denke so, okay, das ist seine Art, um damit irgendwie nicht dem hilflos ausgeliefert zu sein und ja, sich davon zerfressen zu lassen. Gefällt mir sehr.
Vielen Dank.
Ich halte mich so zurück mit politischen Äußerungen oft, weil ich einfach in der Corona-Zeit gemerkt habe, Alter, okay, wenn du dich positionierst hier und die Kräfte, die dann gegen dich arbeiten...
Anstrengende KollegInnen-Gespräche.
Naja, und du kriegst dann wirklich, also das ist wirklich rufschädigend, was dann passiert, ne?
Ja.
Weil Sachen in Umlauf gebracht werden, die so nie
bestimmt
stattgefunden haben.
Ja.
Ne? Und wirst du wahrscheinlich auch ein Lied von singen können. Ne? Also wenn man erstmal irgendwie sozusagen, wenn sich die Mäuler über einen zerfressen, dann wachsen da Geschichten, wo ich dachte, 2 Jahre später kommen mir noch Geschichten zu Ohren, wo ich denke so, Alter, da war nie die Rede von. Ne? Und du gibst es aber trotzdem so gut du kannst auf eine sehr charmante, also was ich zum Beispiel sehr mag, ich habe im Kopf immer dieses Aqua Daddy, was sagst du?
Sven, du verunstaltest meinen Akzent. Der richtige Spruch lautet, also die Anrufung,
ja.
Aqua Daddy, du sitzt auf deinem Brunnen.
Ja.
Dann kommt irgendein Adlib-Teil,
ja.
Geilbrüstig in der Sonne oder sonst was. Sag mir.
Ja.
Und dann kommt das Thema.
Ja, machst du wunderbar. Gefällt mir. Wollte ich einfach nur sagen, dass dir das gefällt.
Dankeschön.
Ich wollte dich jetzt nicht schlecht
Dankeschön.
Imitieren, weil
Nein.
imitieren kann
Sven.
Man dich sowieso nicht.
Sven, du kannst nicht können. Du bist halt kein Russe.
Ja. Ja.
Dafür bin ich als Sprachberater dann da.
Ja, super. Wirst du oft gebucht als Sprachberater?
In letzter Zeit ehrlich gesagt nicht, aber dafür, ich glaube, mein ganzes Jahr, dieses Jahr bestand aus irgendwie Russland konnotierten Jobs.
Mhm.
Ich habe meine erste, das ist ja auch so ein Meilenstein, ich habe meine erste Nazi-Doku für Deutschland einsprechen dürfen.
Mhm.
Und das in russischer Sprache. Ich habe sie gestern abgehört. Sie ist extrem gut geworden.
Toll.
Ich habe da reingehört, das war so eine Stunde insgesamt. Und ich dachte so, boah, Arthur, wie warm und erotisch du auf einmal im Russischen klingst. So dieser neutral freundliche Ton. Ich war selber schockverliebt von mir und meiner Stimme im Russischen. Natürlich war der Inhalt so, dass ich am Ende, ich meine, das war hardcore deutsche Nazi-Geschichte, die da bearbeitet wurde in Details, die ich in der Schule hier auch nicht kennengelernt habe und auch nicht in 30 Jahren Deutschland.
Mhm.
Dementsprechend bin ich danach erstmal rausgegangen und an die frische Luft, um mir ne, ein bisschen Abstand dazu zu verschaffen, weil es war schon, wenn du irgendwas über verwesende Kinderleichen in irgendeinem Kinderheim einsprichst. Ne, das geht dir ja auch als Sprecher und als Mensch an die Substanz und auch wenn du es erneut hörst.
Mhm.
Aber aus sprachlicher Sicht fand ich das geil. Und meine Jobs dieses Jahr waren alle irgendwie in diese Russland-Richtung.
Mhm. Bis Na gut, jetzt ist eh wenig gewesen.
Ja,
das müssen
eben,
wir erklären. Ne, der Schauspielerstreik in Amerika hat dazu geführt,
ja,
dass bei uns sozusagen so ein Laid-Back-Arbeitsstopp
ja,
eigentlich
ja,
automatisch passiert, weil ein halbes Jahr in Amerika nichts produziert wurde.
Ja.
Jetzt geht es langsam
ja, genau,
wieder los.
Ich glaube, die einzige nicht Russland konnotierte Rolle, die ich dieses Jahr bisher gesprochen habe, war eine Transfrau. Ja.
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 Na gut, aber das ist ja
ich
gut.
Spreche dass die, ne? Ich kann die super gut.
Dass die wissen, okay, da ist ein Fach.
Besser jemand aus der Community, der Berührungspunkte mit diesen Leuten hat, als irgendein Nepotismuskind, das dann irgendwie Geld sagt.
Ja.
Um in den Russland-Modus reinzukommen.
Ja. Eine Frage zum Abschluss möchte ich gerne oder zum Ende hin unseres Gesprächs. Ich könnte auch ewig mit dir weiterquatschen. Vielleicht machen wir mal eine Fortsetzung in einem anderen Kontext oder in einem anderen Thema. Bist du ein spiritueller Mensch? Du hast das vorhin mal ganz kurz angesprochen. Bist
ja.
du religiös erzogen? Russisch? Russisch-orthodox kommt mir gleich als erstes Thema.
Ich bin vor allem evangelisch konformiert, aber auch durch meine russische Baba, sie wurde am Anfang schon erwähnt,
ja,
orthodox getauft. Genau, also ich bin orthodox getauft. Durch die Ökumene konnte ich einfach so ohne neue Taufe konformiert werden. Also ich habe auch einen christlichen Background. Ich habe mich eher immer als agnostisch gesehen, beziehungsweise als sehr stark zweifelnd, aber doch wünschend, dass da mehr ist.
Mhm.
Na, dass im Zweifelsfall, wenn ich irgendwie bete, dass die Engel und der liebe Gott mir zu Hilfe kommen, wenn sie mich denn für würdig erachten und nicht für ein unwürdiges Ding, das zerquetscht werden sollte. Die Engel sind kompliziert. Also ich war auch in Kolumbien mitunter in einem Ayahuasca-Retreat, das mir sehr geholfen hat, also bei den Kofan-Menschen. Ich wollte jetzt kurz Indianer sagen und dann Indigene, aber Kofan-Menschen ist, denke ich, am besten. Das hat mir sehr geholfen, zu mir zu finden. Das hat auch viele Schwierigkeiten innerpersönlich mit sich gebracht. Auch die Unterstellung, dieses Ayahuasca-Retreat hat dich psychotisch gemacht, wovon ich Abstand nehmen würde und auch meine Therapeutin im Übrigen. So, das hat vielleicht zeitlich nett korreliert, aber ich glaube nicht, dass das miteinander in Verbindung steht.
Ich habe noch nie Ayahuasca genommen. Ich habe noch einen Heidenrespekt vor.
Ja, solltest du auch. Ja. Solltest
also,
du auch.
Weil das ist eine der intensivsten Heilpflanzen.
Ja, absolut.
Die Tore öffnen.
Absolut. Und wenn du da in den falschen Händen bist, also ich war bei Taita.
Und dieses Vertrauen hatte ich noch nie.
Pass auf. Ich war bei Taita Osso Kofan. Das ist quasi der König der Kofan. Jetzt neulich ist der Taita Cherubin. Das war die allerhöchste Instanz in deren Volk. Der ist gestorben im Alter von fast 110 Jahren. Ich habe ein Buch über die gelesen. Der tobt sich jetzt wahrscheinlich in der Geisterwelt aus und hat endlich mal wieder gesunde Knochen und so. Ne? Ich meine, der Mann war steinalt.
110, krass.
Ja, ne, so allein deswegen bin ich auch dahin gefahren. So, Arthur, die Gelegenheit, in den Amazonas zu fahren, Ayahuasca zu nehmen mit dem Taita Osso und dann noch den Taita Cherubin kennenzulernen, der 108 oder 106, was der damals war. Ne, ich hatte die geilste Zeit meines Lebens. Es war auch der letzte Urlaub im Prinzip, den ich gemacht habe, vor meiner ersten Psychose. Und danach hatte ich halt auch Geldschwierigkeiten und so weiter. Aber dadurch bin ich auch näher zur Spiritualität gekommen, aber letzten Endes waren es auch diese psychotischen Erfahrungen, die mich dann halt zum stärkeren Glauben zurückgeführt haben. Ich sage es mal so, weil wenn du wirklich in der Fixierung, in der Psychiatrie angebunden bist und gar nichts kannst, ne, du bist allem ausgesetzt.
Horror.
Da fängst du freiwillig an zu beten und an die Engel zu glauben. Nur in der Hoffnung, dass wenn du den enochischen Spruch, den du bei Bayonetta gelernt hast, es ist ein Videogame, dass dann irgendwas passiert. Und sagen wir so, seitdem glaube ich mehr. Ich habe immer noch einen gesunden Zweifel. Ich bin auch Wissenschaftler, aber auch aus der ethnografischen Sicht. Wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass unsere rationale, in Anführungszeichen, Sicht auf die Welt, die durch die Aufklärung geprägt ist, eine eurozentristische Sichtweise ist, die als eine in einer Pluralität von vielen Meinungen und Sichtweisen ihre Gültigkeit und Wertigkeit hat, zur Kenntnis zu nehmen ist. Aber gleichzeitig, um dahin zu kommen, haben wir 4 Epistemizide vollübt. War es das lange 14. oder das lange 15. Jahrhundert?
Ich bekreuze das Fachwort.
Epistemizide sind
Also ich will selber wissen, nicht
ja,
nur die
natürlich.
Hörer.
Genozid ist der Völkermord, Epistemizid ist der Mord an Wissenspraktiken und Wissen.
Haben alten Kulturweisheiten auch.
Ja, also wir haben damals die Hexenverbrennung durchgeführt.
Ja.
Wir haben indigenes Wissen durch die Entdeckung Amerikas ausgeschaltet. Ja. Wir haben durch den Sklavenhandel im Transatlantik afrikanisches Wissen ausgeschaltet. Und wir haben, die Christen haben eine Bibliothek wie hieß das? Al-Andalus, ne, das spanisch regierte, das muslimisch regierte Spanien. Das hieß, glaube ich, Al-Andalus, wenn ich mich richtig entsinne. Wir haben da die Bibliothek von Córdoba abgefackelt. Da waren, ich weiß nicht, 500.000 Schriften.
Uralte Schriften.
Schriften einfach. Die größte europäische Bibliothek hat zu diesem Zeitpunkt 10.000 Schriften gefasst. Und da waren einfach 500.000. Das ist wie hier das Grimm-Zentrum.
Abgefackelt.
Weg. Ja. Ne? Und darauf ist diese eurozentrische Sichtweise, die auch so viel auf Wissenschaft hält. Mhm. Ne? Ich habe viel Einblick durch mein Studium in Science and Technology Studies. Und ich weiß, europäische Ethnologiestudium, weiß ich, wie diese eurozentristische, Wissenschaft und Rationalität Sichtweise generiert wird. Weil das ist halt auch ein Social Construct und ein Prozess, der mannigfaltig sozial geprägt ist. Mhm. Und es ist einfach höchstgradig schwachsinnig, dass für das A und O zu halten. Also wenn man möchte, kann man natürlich davon ausgehen, dass man selbst irgendwie der Weisheit Schluss ist und alle anderen irgendwie dumm sind. Also alle anderen Völker, die jemals gelebt haben und auch heute noch leben und ihre Wissenspraktiken haben. Aber dann ist man halt ein ignorantes Arschloch.
Ja, und vor allen Dingen, man verschenkt sich selber total viel
an
anderen Perspektiven.
Ja, sie könnten ja, da könnte ja was dran sein an allem.
Weißt du, ich lese hier gerade, weil ich das sehe, dieses Buch hier, Quantenphysik für Hippies. Ich habe mich sehr viel damit beschäftigt. Ansatzweise habe ich eine Idee davon.
Ja.
Aber das Ding ist, die Physik eigentlich, wenn man sie auf den aktuellen Stand bringt, die gesamte Naturwissenschaft ist ja so nicht mehr haltbar. Ja, und das finde ich total geil, dass wir immer noch daran festhalten, Sven, dass das A und O ist. Alles, was sich mit dem Verstand erklären lässt, ja?
Sven,
geil, oder?
Ich habe dazu so ein geiles Beispiel. Die Dr. Fatima von YouTube, die hat mir das auch mal erklärt, also im YouTube-Video.
Ja.
Wenn wir oft genug irgendwie einen Bleistift jetzt auf diese steinharte, feste, materielle Wand werfen, es besteht eine sehr geringe, aber sie besteht, Wahrscheinlichkeit, dass bei irgendeinem Versuch der Stift einfach mitten durch die Wand durchgeht, ohne die Wand zu verändern.
Abgefahren, ne?
Ja.
Ja, ja.
Ne?
Ja, ja. Herzlich willkommen in unserer Welt, in unserer... ja, ich glaube, das finde ich ein ganz schönes Schlusswort. Möchtest du vielleicht noch einen Schlusssatz sagen oder findest du, es ist alles gesagt? Liegt dir noch was auf dem Herzen? Ich bin gerade... angenehm angefüllt mit Inspiration und ich sehe da einen jungen Mann von mir, den ich einfach ganz, ganz bezaubernd und spannend finde. Also danke für dich und dass du dich heute hier so geöffnet hast. Ja, das sind für mich Geschenke, solche Menschen, wie du heute hier mir hier gegenüber sitzt.
Ich danke, kann dir das dafür, nur für das zurückgeben. Gespräch. Vielen Dank an dich. Vielen Dank für das wunderbare Gespräch. Ich würde sagen, wir treffen uns einfach bei Zeiten auf einen Teil 2, aber ich finde auch, dass wir diesen Teil sehr intensiv und inspirierend und erkenntnisreich ausgefüllt haben und ja, ich glaube, ich habe nichts weiter zu sagen, außer vielen Dank und ich hoffe, alle hatten Spaß beim Zuhören.
Ja, das hoffe ich auch, ihr Lieben. Ich hoffe, es war kurzweilig und inspirierend und spannend und vielleicht auch irritierend an einer oder anderen Stelle. Das finde ich ja super.
Hoffentlich. Irritation ist wichtig.
Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Anregungen habt, Kommentare, schreibt mir gerne. Ihr könnt auch Arthur schreiben. Er ist unter seinem Klarnamen auch zu finden, wenn es irgendwas gibt, was ihr ihm mitteilen möchtet. Sehr, sehr gerne. Und ja, ansonsten bleibt mir jetzt erstmal noch hier das Gespräch zu beenden und euch einen schönen Tag oder eine schöne Nacht oder ein schönes In-Between wünschen, wann immer ihr das auch hört. Bis zum nächsten Mal wieder. Arthur, vielen Dank nochmal an dich.
Danke dir, Sven.
Macht's gut, ihr Lieben. Ciao, ciao, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Euer Sven.